Topic Folge 36. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin.
Hallo.
Und wir haben uns heute mal ein Thema ausgesucht, das wir nicht so ganz 100% klar definieren konnten, was wir gemerkt haben, als wir überlegt haben, was für einen Titel wir dieser Folge geben. Nennen wir es kontroverse Spiele, die wir mögen, nennen wir es umstrittene Spiele, die wir mögen, nennen wir es Guilty Pleasures, nennen wir es schlechte Spiele, die wir mögen. Es ist ein bisschen schwierig, weil es ist so alles ein bisschen dabei, ne?
Genau, also schlecht wäre auf jeden Fall nicht die richtige Bezeichnung für einige dieser Titel, die ich auf der Liste habe, für andere wiederum schon. Und ich glaube, wir sind jetzt halt bei umstritten
sind wir
gelandet.
Grade.
Das ist so die am ehesten treffende Bezeichnung, genau, würde ich auch sagen. Ich muss mich entschuldigen, den WM-Podcast, den Fußball-WM-Podcast, den machen Tom und ich in 2 Wochen, wenn Deutschland ausgeschieden ist, damit wir einfach ein Fazit ziehen können.
Willst du einen Fußball-Fun-Fact hören?
Gerne. Oh, ein Fußball-Fun-Fact von Tom.
Ja, genau. Weil ich neulich, es tatsächlich so passiert, ich gucke ja mit Dani ein bisschen Fußball-WM und vollkommen unabhängig von den Mannschaften, die da spielen, habe ich mir die Frage gestellt, was steckt eigentlich hinter so Namen wie Borussia Dortmund? Mhm. Und weißt du das? Weißt du, was Borussia ist?
Ich wusste es mal, aber gerade kann ich dir nicht sagen.
Okay, nee. Weil das ist wohl, und vielleicht habe ich mir das jetzt so falsch gemerkt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so war, Borussia ist so eine preußische, so eine Figur. Und daraufhin hatte ich so den Gedanken, wie würde man das im Englischen aussprechen? Borussia klingt wie Prussia und das ist vielleicht tatsächlich die Wortherkunft davon, weil Borussia, glaube ich, auch irgendwie, wie war das irgendwie im Lateinischen, sowas wie Preußen bedeutet? Irgendwie so gab es da tatsächlich einen Zusammenhang in der Deutung. Und was ich aber am besten fand, und das ist wohl nur eine Anekdote und das weiß man wohl nicht, ob das 100% stimmt, aber es ist super deutsch, nämlich, dass die Gründer des Borussia Dortmund sich nicht dachten, oh, das ist ja symbolisch, passt das ja super zu dem, was wir hier machen wollen, sondern Borussia hieß irgendwie nur eine Kneipe oder das Bier um die Ecke.
Ich hätte nicht gedacht, einen so interessanten und tatsächlich wahren Funfact über Borussia Dortmund zu hören.
Reicht jetzt auch, aber zu viel Fußball?
Na gut. Okay. Formel 1, also.
Fang du doch einfach mal mit dem Spiel an. Wir machen das jetzt relativ formlos. Jeder von uns hat sich so ein bisschen ein paar Titel aufgeschrieben, über die wir reden wollen. Und wir versuchen hier so eine Stunde zu quatschen darüber und haben schon überlegt, falls euch das gefällt und falls uns das Spaß macht, macht man da vielleicht eine Serie draus. Mhm. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an.
Ich dachte mir, ich pick mir eins raus, was vielleicht noch nicht so viele Leute kennen, wo ich halt eine Weile schon denke, dass das eigentlich mehr Fans verändert hat, das ist ein Spiel namens Nier. Und Nier mögen viele Leute nicht. Nein, ich werde natürlich nicht über Nier reden. Ich dachte mir, das gebe ich einfach mal am Anfang raus, dass wir, glaube ich, beide jetzt nicht vorhaben, über Nier zu reden, oder? Weil das würde natürlich hier zu gelten, aber wir wissen alle Bescheid.
Genau.
Würde ich mal einfach mal davon ausgehen, ne?
Ja.
Gut. Ich habe mir mal gedacht, das ist das Spiel, was ich in meinem Regal gesehen habe, als ich nach rechts geguckt habe, wo ich mir dachte, das könnte das Thema sein. Und da dachten wir noch, schlechte Spiele, die wir mögen, könnte es heißen, nämlich bei Inversion. Das habe ich auch dir als erstes Beispiel gesagt. Inversion werden wahrscheinlich viele Leute schon gar nicht mehr kennen, weil das so egal war.
Würde ich auch behaupten, dass das einfach vielen gar nicht sagt.
Ist, glaube ich, auch in Deutschland gar nicht erschienen, weil es indiziert war aus irgendeinem Grund. Ja, war weird, weil es war nicht besonders brutal oder so. Oder es ist einfach so nicht, ich weiß gar nicht, ob es Indizierung lag oder ob es einfach so nicht veröffentlicht wurde. Keine Ahnung. Jedenfalls ein Third-Person-Shooter, Deckungsshooter von Saber Interactive, wo sie einfach gesagt haben, lass mal Gears of War klonen. Und zwar so sehr klonen, wie auch zum Beispiel dann das Inferno God of War geklont hat, dass wirklich die Animationen wirklich auffallend ähnlich sind, die Steuerung, wie er sich an die Deckung ranzoomt, fast die gleiche ist, die Monster sehen sehr ähnlich aus. Und dann hat es das gimmigste Gimmick, nämlich dass es ab und zu Szenen gibt, wo man an Wänden langrennen kann oder wo sogar Gravitation komplett ausgeschaltet wird und Gegner so durch die Luft fliegen. Und das ist ein schlechtes Spiel, das ist ein wirklich schlechtes Spiel, also mit schlechtem Leveldesign, mit schlechter Grafik, noch schlechteren Charakteren als in Gears of War, aber die Geschichte ist so völlig dumm, absurd, die wird so groß zum Ende hin und endet mit so einem riesen Cliffhanger, wo es halt wirklich um andere Planeten gibt, die du dann bereist und was so richtig episch und groß wird, so völlig weird, weil man eigentlich
so unverhältnismäßig.
Unverhältnismäßig, weil ich dachte mir halt, okay, das ganze Spiel wird in dieser einen braunen Stadtteil stattfinden, aber nee, am Ende bekommst du richtige Vistas noch zu sehen, was völlig absurd ist und dann geht auch die Geschichte irgendwie komisch in interessant ist vielleicht ein falsches Wort, aber unerwartete Bereiche. Und dann hört das natürlich auf und wird natürlich nie ein Sequel bekommen. Das Ballern war lahm, die Waffen waren lahm, aber ab und zu ist man über eine Wand gerannt. Das war cool.
Also ist irgendwie ja auch das einzige Gimmick. Deswegen, das steckt ja schon im Namen. Das war auf dem Cover drauf, weil auf dem Cover ist er doch auch entweder so an der Seite oder Kopf rum. Ich weiß nicht mehr.
Ich glaube an der Seite,
Ja, und hat aber niemanden interessiert.
Ja, genau, ich weiß noch, ich habe das damals auf der Gamescom gesehen, sogar bevor es rausgekommen ist. Und das war interessant halt. Weil damals wusste ich noch gar nichts über das Spiel. Und da habe ich mir dann von dem CEO von Saber Interactive so ein bisschen erzählen lassen, so, okay, was wird daran krass? Und dann habe ich das gespielt, danach dachte ich so, oh, da hast du mir aber gerade ganz schöne Sachen erzählt.
Wer sind denn Saber Interactive
gewesen? Die machen jetzt gerade World War Z. Also das Spiel von World War Z.
Das gibt's ja noch.
Genau, das gab es auch auf der E3, da gibt es Gameplay dazu. Oh, die machen ganz viel Auftragsarbeiten, die haben an der Master Chief Collection mitgearbeitet, die haben an Halo Anniversary mitgearbeitet und haben halt wirklich von früher noch eigene Spiele gemacht, aber ich kann jetzt gerade aus dem Kopf nicht sagen, welche.
Okay. Ja. Bei mir wäre eins, wo man auch streiten könnte, ob das jetzt nicht vielleicht... Wolltest du noch was sagen?
Haben die Timeshift gemacht?
Das weiß ich gerade nicht. Also bei Saber Interactive denke ich so, okay, da klingelt irgendwas, aber ich kann es nicht zuordnen.
Die könnten vielleicht Timeshift gemacht nicht haben. Zuordnen.
Aber klingt so nach einem Entwickler, der so genau in diese Art von Spiel reinpasst, weißt du?
Ja.
Was ich sagen wollte, bei dem Spiel und generell bei ganz vielen Spielen dieser Franchise könnte man argumentieren, dass das keine guten Spiele sind und sie werden aber gespielt, weil sie diese Franchise haben. Und bei mir war das erste dieser Spiele, das ich mir wirklich gekauft habe, Dragon Ball Z Budokai für die PlayStation.
Oh, da gibt's viele.
Für die PlayStation 2 von Dimps entwickelt. Kam, wie gesagt, 2002 raus, war ein Spiel, auf das ich damals richtig gehypt war. Ich kann mich erinnern, wie ich im Arbeitszimmer meiner Eltern saß, weil das der einzige PC war, an dem wir Internet hatten mit ISDN, wo ich wirklich jedes Mal, wenn ich dran war, noch die Minuten aufschreiben musste, die ich im Internet war, weil das ja pro Minute bezahlt wurde. Verrückte Zeit. Und mir in so winzig kleinen 320 mal 140 Pixel-Fenstern oder was es war, einen Trailer zu diesem Spiel angeguckt habe online.
Ja.
Und das halt super fand.
Also runtergeladen hast wahrscheinlich, oder? Weil Streaming war da wahrscheinlich noch nicht möglich damals, oder?
Ja, ich bin da, ja doch, die hat man sich damals runtergeladen, glaube ich. Aber es gab schon so Sachen in Fenstern und so, das gab es auch. Du musst es halt immer extra so anklicken.
Okay.
Aber ich war da halt so drin in dieser Vorfreude, weil ich Dragon Ball gerade so mochte und das war dieses erste richtige 3D-Spiel und für mich sahen die damals dann auch noch halbwegs wie die Charaktere aus dem Spiel aus. Das hat allerdings noch kein Cell-Shading. Dragon Ball Z Budokai, das allererste, ist ja noch wirklich diese 3D-Figuren, die unfassbar scheiße aussehen, wenn du dir das heute anguckst. Und es ist halt auch kein gutes Kampfspiel. Also was ich damals schon tatsächlich nicht mochte, war dieses System mit den komischen Kapseln, die du ausrüstest, statt richtige Moves zu haben pro Charakter, wodurch vielen so ein bisschen die Identität flöten ging. Und es war halt super simpel, also da gab es quasi keine Lernkurve.
Budokai Tenkaichi sind aber die Spiele, die wirklich gut sind, oder?
Das sind die gut und
okay.
gut sind,
ja. Und damit ich das richtig im Kopf habe.
Ja. Aber das hieß wirklich nur Budokai.
Ja, genau.
Und wir hatten
Budokai
1, 2,
3 und dann gab es Budokai Tenkaichi.
Genau, und wir hatten ja mal dieses Ding, wo ich so dachte, ja, Budokai Tenkaichi war das, was HD aufgelegt wurde, aber es war Budokai.
Genau, Budokai 3, 1 und 3.
Genau. Und der erste ist halt einfach, würde ich behaupten, kein gutes Spiel.
Ja, das hat mich auch verwirrt, weil ich kannte tatsächlich auch nur Budokai Tenkaichi als so Fan-Favorite vor allen Dingen.
Genau. Wusstest du, dass die da, ich habe schon leider den Grund vergessen, aber es heißt ja eigentlich in der Serie Tenkaichi Budokai, das große Turnier.
Ja.
Also das, was die genaue Übersetzung ist, weiß ich nicht mehr. Das haben sie aus irgendeinem Grund für den Westen umgedreht.
Naja, wahrscheinlich, weil sie Budokai schon als einzelnen Titel hatten.
Ja doch, es kann sein, dass es deswegen war, damit das Budokai am Anfang steht. Dabei sind unterschiedliche Spiele.
Weil, also Budokai heißt dann Turnier auf Japanisch vielleicht?
Oder da will ich jetzt nicht
fragen. Nee, ich dachte, du weißt.
Aber ist es auf jeden Fall, eigentlich im Japanischen heißt es Tenkaichi Budokai.
Okay.
Weil das merkst du auch, wenn du irgendwie die japanische Dub, also nicht die Dub, sondern den Originalton mal hörst, dann ist das, hörst du das auch ab und zu.
Mhm.
Ja, mehr habe ich dazu aber nicht zu sagen.
Noch das andere Dragon Ball so Spiele, da könnte man ja aus dem Tiefen.
Ja, jetzt könnte man natürlich da ein paar nennen, aber.
War denn Burst Limit schlecht oder ungut oder mittelmäßig? Weil ich weiß, dass ich Burst Limit sehr gern gespielt habe.
Also ich weiß, dass ich es auch gern gespielt habe, aber ich weiß auch, wie schnell ich damit dann fertig war. Und so dachte, oh Gott, das ist ja hier steckt ja nichts drin.
Okay.
Das war halt nur hübsch.
Ich muss ich eigentlich nochmal schon. Raging Blast und.
Ja, das sind die wirklich nicht so gut
sind. Weil Raging Blast hat auch zwei Teile. Das, okay, weil Raging Blast war 3D. Und Burst Limit 3D? War 2D.
Nee, Burst Limit ist auch. Ach, du meinst jetzt vom Kampfsystem?
Vom Kampfbildschirm her.
Das weiß ich
nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass es so war. Egal, gab es von Burst Limit einen zweiten Teil auch? Von Raging Blast kam zwei Teile, das weiß
keine
ich
noch. Keine Ahnung.
Ich glaube nämlich, Raging Blast und Burst Limit war so ein bisschen das Budokai und das Budokai Tenkaichi.
Okay, ja. Kann sein, weiß ich nicht.
Naja. Ein Spiel, was tatsächlich einfach schlecht ist. Das ist ein schlecht geschriebenes Spiel mit Interaktionen, die am Anfang mehr versprechen, als sie im Endeffekt halten. Aber vor allen Dingen, woran es scheitert, ist, dass es unglaublich schlecht geschrieben ist. Was ich so ziemlich liebe, ist Fahrenheit. Dachtest du dir, ne? Fahrenheit ist so dieses eine Spiel, was David Cage gemacht hat, was für mich nicht frustrierend wird in seiner Schlechtigkeit, sondern spaßiger. Und das ist, weil es so absurd ist und nicht auf die Tränendrüse. Das drückt ab und zu auf die Tränendrüse, aber dann ist es schon so weit abgefahren in seinem Dragon Ball Matrix-Ding, wo Leute durch die Luft fliegen und gegen KIs und Maya-Götter kämpfen, dass das schon so ab vom Schuss ist, dass ich mich darüber nicht mehr ärgere, weil es auch keine wirklichen realen Parallelen ziehen kann. Also hier werden irgendwie nicht symbolträchtige Zitate oder Bürgerbewegungen aus dem echten Leben in die aus dem echten Leben in die virtuelle Welt gehievt und als schlechte Parallelen irgendwie missbraucht, sondern das ist einfach nur hier der gefühlt 13-jährige Cage, der eine coole Superheldengeschichte schreiben will, und die ist so absurd, dass man sie, finde ich, einfach nur feiern kann.
Nee, erst wollte er vor allem eine coole Akt X-Geschichte schreiben oder ein Murder Mystery, weil das ja auch da voll mit drin steckt. Das habe ich jetzt schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich da gar keine direkte Erinnerung mehr
gemeinsam machen
an
irgendwann
die Story habe, dass ich jetzt in Details drauf eingehen könnte. Ich weiß nur, dass ich, als ich das als Teenager gespielt habe, unglaublich begeistert davon war.
Same, ja, absolut.
Allein schon diese erste Sequenz, wo du keine Ahnung hast, was mit diesem Mord ist, den du scheinbar begangen hast, und dann musst du da aufräumen und währenddessen siehst du, dass der Polizist reinkommt und so. Halt super gut, und da war die Relevanz dieser technischen Errungenschaft auch noch sehr, sehr groß. Weil das hast du ja in keinem anderen Spiel gehabt. Genauso wie die Sexszene in dem Spiel.
Ja,
gab es ja auch nicht wirklich.
Wir haben natürlich festgestellt, dass es Siberia bereits lange vorher gab.
Siberia, ja, stimmt.
Und auch die Sexszene, die hier nur eine Kussszene war, war ähnlich intensiv. Deswegen, da muss man vorsichtig sein.
Schaut mal bei Time to Drive vorbei und guckt euch Siberia mit C-Y.
Ja, genau.
Siberia.
Also, wenn du, das müssen wir irgendwann auf jeden Fall mal gemeinsam reingucken.
Eigentlich schon, das wäre schon mal interessant zu sehen, so wie weit er gekommen ist, wollte ich sagen, aber
he didn't. Also er ist halt auf Punkt stehen geblieben. Spielerisch ist es halt weitergekommen, weil es damals dann wirklich Simon Says war.
Genau, das war noch
aber ja,
Richtung
also,
auf den Analogstick.
Genau, oder ich habe es halt auf der Tastatur gespielt, deswegen war es WASD und Pfeiltasten. Und ich habe es halt wirklich geliebt. Also ich habe es wirklich geliebt. Ich habe die Demo damals gespielt. Ich glaube, die Demo war der Anfang, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht irre ich mich gerade auch, aber ich meine mich zu erinnern, dass es eine Demo gab, die den Anfang des Spiels gezeigt hat, und habe das vergöttert, weil natürlich auch der Anfang ein unironisch großartige Szene ist, in der Art und Weise, wie dann der Polizist näher kommt und du dann das sauber machst, aber nicht siehst, wie du die Sachen versteckst und das dann selbst nochmal als Polizist erklären musst.
Dieses, was jetzt erst auf der E3 von Donut angekündigt wird, erinnert doch voll daran. Wie hieß das? Twin Mirror?
Ja, ich glaube. Twin Mirror, ja.
Weil das hat am Anfang auch dieses Ding. Du begehst einen Mord und hast keine Ahnung.
Das hat so viel Potenzial.
Ich glaube, das hatte da irgendwie so eine Parallele, wo ich an Fahrenheit denke.
Also ich finde, das ist womöglich immer noch die beste Szene der gesamten Quantic Dream-Geschichte. Die Anfangsszene also von Anfang, Fahrenheit, genau. Als Gesamtsequenz.
Also ich kann mich jetzt auch so viel verspricht.
Ja, ich kann mich an so ziemlich alle Szenen noch erinnern. Ich kann mich noch erinnern, wie du durch dieses Mental Asylum schleichen musst, wo jeder einzelne Patient ein Bösewicht aus so einem schlechten Horrorspiel ist und die so, hä?
Und so ein Militärkomplex gab es auch.
Der Militärkomplex mit einem der schlechtesten Stealth-Passagen, die es so in einem größeren Spiel gab. Es gibt so Szenen, wo du einfach nur 10 Minuten lang mit einem Quicktime-Event, in dem du atmen musst, durch ein Archiv läufst, in der Ego-Perspektive, weil der Charakter Platzangst hat. Und da passiert einfach nichts, außer dass du 10 Minuten lang langsam durch ein dunkles Archiv läufst. Es gibt diese diese ganzen rassistischen Stereotype, auf die du hier triffst, sind hervorragend, weil sie
das sind
so übertrieben sind.
Die habe ich nicht mehr im Kopf, weil das ist mir damals einfach nicht aufgefallen.
Mir auch nicht, also das ist auch alles nur retrospektiv, aber du musst einfach mal auf die Musik achten, die gespielt wird, wenn der schwarze Kopf ins Bild tritt. Das erste ist wirklich so, dass dann einfach so David Cage mit einer Cappy ins Bild kommt. So, hey, yo, hey, hey. So, es ist fast das Äquivalent davon. Fahrenheit mag ich aber in all seiner Scheißigkeit sehr.
Ja. Also da kann man, da gibt es, glaube ich, genug Argumente, dass man sagen könnte, das ist ein schlechtes Spiel, weil die Story halt schlecht ist. Absolut. Aber gleichzeitig macht es das wieder sehr unterhaltsam.
Ja, ich vermisse immer noch, dass David Cage da nochmal reingeht in diesen, okay, ich mache mal was richtig Episches, Geiles, Großes,
ja, ich bam, bam, bam. Ich hätte das auch voll gern, dass er einfach was macht, was so fernab von Realität ist, dass man, das, du kannst gar nicht mehr ins Fettnäpfchen treten, weil diese Parallelen zu ziehen dann absurd wird. Aber stattdessen kriegen wir diese Spiele wie Detroit.
Nächstes Spiel wird einfach, hat als Hauptcharakter einen Menschen, der in Auschwitz sitzt. Das ist so die Subtilität, die ich mir von David Cage erwarte.
Nee, ich hätte gern dieses Dark Sorcerer Demo-Ding als Spiel, ein Comedy-Ding. Das wäre die andere Alternative. Da haben wir uns ja beim Livestream drüber unterhalten, dass er einfach ein Comedy-Ding macht, weil ein paar der Comedy-Sachen in Detroit funktionieren ja auch.
Ja.
Okay, ich habe ein Spiel aufgeschrieben, weiß ich nicht, ob das mit in die Nier-Kategorie fällt, aber ich habe halt Drakengard 3 notiert.
Ich habe auch Drakengard 1 und 3 mit aufgezählt.
Genau, 1 kann man dazu zählen, aber da hast du mehr Erfahrung mit als ich. Drakengard 3 ist von 2014 und von Access Games entwickelt, den Deadly Premonition-Leuten haben wir auf Time to 3 gespielt, ist einer der, eines unserer Time to 3 Let's Plays, das glaube ich am meisten erneut geguckt wurde, nachdem Leute es bereits schon mal gesehen haben, was halt sehr viel über das Spiel aussagt, denn das Spiel selbst, die reinen Kampf, wobei, die Kampfmechaniken sind wahrscheinlich gar nicht so scheiße, aber das Spiel ist halt technisch so desaströs. Und das Game Design ist ja auch total basic.
Level Design.
Und was es rausholt, ist einfach die Story und die Cutscenes und auch da der Humor und das Slapstick und das Timing. Es ist wirklich der Wahnsinn, wie lustig dieses Spiel ist an manchen Stellen. Und es dann trotzdem noch hinkriegt, ein Mysterium zu vermitteln.
Ja, genau. Das ist halt so der komplette Gegensatz zu Drakengard 1, der ja was komplett ohne Humor auskommt. Du gehst ab und zu vor dich hin, weil du nicht fassen kannst, was da gerade auf dem Bildschirm passiert. Ja,
Drakengard 1 ist, im Englischen würde man sagen, oppressive. Im Deutschen halt erdrückend dann wahrscheinlich am ehesten, weil es halt so hoffnungslos ist.
Ja, ja. Also es gibt da eine Mission, wo du dein Missionsziel ist, ein Volk auszurotten, Genozid an diesem Volk zu vollführen, weil das halt im Weg steht. Und währenddessen sagt dein Drakengard, Jesus Christ, das ist aber gerade übertrieben und keinem sagt nichts, weil er nichts sagen kann. Und dann kontinuierlich, während du diese kleinen, kinderähnlichen Wesen abschlachtest, hast du nur den Drachen, der dir sagt, Alter, das ist fucked up, shit, den ich hier gesehen habe. Und du musst es halt trotzdem machen, weil du keine Alternative hast. Bin ich immer noch sehr, sehr, sehr traurig, dass wir nie dazu gekommen sind, das weiterzuspielen, weil es einfach ein Zeitgrund ist. Es ist gar nicht so ein langes Spiel, es ist also 12 Stunden lang. Aber spielerisch machst du halt viel nichts. Und es lässt sich leider nicht so einfach überspringen, weil das so eine komische Struktur hat. Bin ich immer noch sehr, sehr traurig drüber, weil es sich wirklich lohnen würde, aber that's how it is.
Ja, ne, da ist auch der Zeit, also das Beste wäre eigentlich, sich dort einfach nur die Story anzuschauen, aber selbst das zusammenzufriemeln ist halt ein Zeitaufwand. Und
ja, genau.
Das hatten wir dann zwischendrin mal vor und dann hat sich's wieder verlaufen. Und
ich bin noch da rückblickend so ein bisschen der Meinung, halt, spielerisch ist schon wichtig, das zu erleben, weil die Musik so ein wichtiger Teil des Spielerlebnisses ist, diese Atmosphäre so ein wichtiger Teil und auch dieses Monotone, du haust dich, ich habe das wirklich aktiv gespielt, nicht durchgespielt leider, aber sehr viel gespielt und dieses, du metzelst dich hier monoton durch die Massen und im Hintergrund hast du diese teilweise 5-Sekunden-Loops von von wirklich völlig verstörenden Musikgeräuschen, also mehr Geräusche als Musik, von dem gleichen Komponisten wie auch von Nier, der da sehr bewusst da reingeschlagen ist in diese Nische, sodass du wirklich davon eingenommen wirst und in so einen Rhythmus kommst, wo du die Umgebung vergisst und einfach nur dieses Spiel spielst und und währenddessen die Charaktere hast, die dich anflehen, dich in Ruhe zu lassen, weil du sie abmetzelst und die Charaktere um dich rum, die dir alle sagen, Alter, du bist so ein absolut kranker Massenmörder, was machst du eigentlich? Und einfach nur schlimme Sachen passieren und du triffst pädophile Priester und Kinder und es ist so schlimm alles, dass die Spielerfahrung, wie ich finde, schon wichtig ist, um die Atmosphäre des Spiels mitzunehmen. Weil nur die Geschichte ist dann zwar cool, aber die Atmosphäre ist auch so wichtig, dass da, glaube ich, was fehlen würde.
Könnt ihr euch immer noch ein Video zu anschauen bei Speckobst auf dem Kanal? Ja. Hat man ein sehr langes Video zu Drakengard gemacht, das, glaube ich, ganz gut zeigt, was faszinierend ist an diesem Spiel. Gut. das war meins, du bist wieder dran.
Stimmt, du hast ja dran gerade gesagt. Entschuldigung, dass ich das so übernommen habe.
Nee, wir sind ja von 3-1, das war ja ein logischer Schritt.
Eine meiner Lieblingsserien aus meiner Kindheit, ich sage der Serie, eigentlich war es nur der erste Teil, den ich so viel gespielt habe, war Baphomets Fluch. Baphomets Fluch, ist ein Point-and-Click-Adventure im englischen im Original Broken Sword, was auch dann im weiteren Verlauf ein bisschen mehr Sinn ergibt, weil nur im ersten Teil gibt es Baphomets Fluch. Die anderen drei... Vier Teile? Der fünfte Teil ist daraus. Genau, die anderen vier Teile haben nichts mit Baphomet oder einem Fluch von Baphomet zu tun. Das
ist wie Fluch der Karibik.
Es ist tatsächlich so. Da haben sie dann den Dreher bekommen.
Was haben die immer mit Flüchen in der deutschen Übersetzung?
Broken Sword ist da so ein bisschen allgemeiner, ja, dass es ein bisschen besser
passt. Aber was ist denn das Broken Sword? Das weiß ich nicht mehr.
Das gibt eigentlich, soweit ich weiß, auch nur im ersten Teil. Ach so. Aber Broken Sword ist so ein bisschen... Nicht so descriptive. So, das ist so Broken Sword, das könnte auch Broken Legacy oder sowas so metaphorisch gemeint sein.
Achso, ja, ich wollte gerade sagen, das ist so eine symbolische Bedeutung.
Genau. Aber also Baphomets Fluch 1 ist einfach nur ein, wie ich finde, wirklich sensationelles Point-and-Click-Adventure. Eines der besten Point-and-Click-Adventure, die ich hier gespielt habe. Mit großartigen Charakteren, einer tollen deutschen Lokalisation, einem wirklich spannenden, wendungsreichen Murder-Mystery. Das beginnt mit so einem Clown, der in Paris ein Lokal in die Luft jagt und dann jagst du diesen Killer im Grunde über die ganze Welt und es gibt wahnsinnig viele verschiedene Länder, die du reist. Hat dann aber auch teilweise ganz netten Humor, ohne jetzt wirklich so Monkey Island lustig zu sein, aber halt einfach so klar, so kleine Spitzen, die einfach lustig sind. Tollen Hauptcharakter, ich liebe es einfach vollumfassend. Und die Grafik und die Zwischensequenzen in seiner, das hat so Zeichentrick-Zwischensequenzen, die absolut großartig sind. Baphomet Fluch 2 war damals dann mehr vom Gleichen, das habe ich dann später mal nachgeholt, aber damals nie gespielt. Baphomets Fluch 3 habe ich dann aber tatsächlich zum Release mir für den Vollpreis gekauft. Und das kam genau in diesem Zeitraum raus, wo Adventure Games angeblich tot waren. Und der Chef von Revolution Software, ich habe den Nachnamen vergessen, hat ja tatsächlich damals sehr offensiv gesagt, also das kommt von ihm, das Zitat, Adventure Games sind tot. Das hat er damals gesagt, 2D-Adventure Games sind tot. Und deswegen steuert man Baphomets Fluch 3 komplett über die Tastatur. Und du läufst halt mit WASD, wenn ich mich recht erinnere, und hast dann immer unten rechts so vier Buttons, wovon dann eins neben angucken ist und läufst dann so durch die Gegend. Und im Grunde ist es immer noch ein Point-and-Click-Adventure, aber du guckst halt Sachen an. Und die haben sich gedacht, okay, wie können wir jetzt das 3D nutzen, das wir jetzt haben? Und einerseits sind es Jump-and-Run-Passagen, ohne dass du aber springen kannst, sondern es ist alles einfach nur unten rechts, bekommst du halt kontextsensitiv angezeigt, wenn du springen oder klettern kannst, was eigentlich eine ganz lustige, Prophezeiung war, wie dann tatsächlich dieses Genre aussehen wird, 10 Jahre später, weil heutzutage so ein God of War Uncharted ist genau das eigentlich. Natürlich ein bisschen dynamischer noch, aber wenn man es runterbricht, ist es sehr ähnlich. Und du verbringst halt wahnsinnig Zeit damit, einfach an Klippen entlang zu klettern, ohne dass du irgendwie fallen kannst oder Entscheidungen treffen kannst. Und das andere, viel größere, der kriminelle Akt dieses Spiels, für den er zu Hause bekannt ist, sind die Kistenschiebereien. Das unglaublich viele Rätsel dieses Spiels sind einfach nur 3D-Kisten-Schieberätsel, wo du Kisten umherschiebst, auf Schalter schiebst, dann Kisten so schiebst, dass du ihn entlang klettern kannst. Das war damals auch ein großer Fokus in den Tests, wofür sehr viel kritisiert wurde. Also so ganz billig sich überlegt, wie können wir 3D nutzen über schlechte Kletterpassagen und schlechte Schieberätsel. Nichtsdestotrotz hab ich es geliebt, weil es war mehr Baphomets Fluch, es waren, wenn ich mich recht erinnere, sogar größtenteils die gleichen Voice-Actor, es waren...
Hast du das dann auf Deutsch gespielt?
Ich habe es auf Deutsch gespielt, genau. Es war aber auch eine, wie ich fand, interessante Geschichte, an die ich mich heute mal null mehr erinnern kann. Ich habe schon lange vor, da nochmal zurückzugehen. Ich wollte es eigentlich wirklich lange...
Der Serie oder dem dritten Teil?
Dem dritten Teil. Okay. Weil in der ersten Teil kann ich mich noch wie erinnern und da haben wir mal versucht zurückzugehen mit dem Director's Cut und dann festzustellen, oh Gott, they killed it, the monsters.
Was war denn da dran so schlimm?
Sie haben nachträgliche Szenen hinzugefügt, die andere grafisch ganz anders aussahen und das Interface war völlig zerstört. Also das hat diesen sehr tollen Grafikstil einfach komplett kaputt gemacht mit so Charakterporträts, die unten immer angezeigt wurden, wenn jemand geredet hat, und die haben sich so gebissen mit dem restlichen Grafikstil. Ganz, ganz schlimm. Also wenn ihr Baphomets Fluch nachholen wollt, versucht das Original zu spielen und nicht den Director's Cut vom ersten Teil. Ja, und der vierte Teil hat das dann ja alles doch verschlimmert. Der vierte Teil, den habe ich dann auch selbst nie aktiv gespielt, da habe ich nur die Demo gespielt und die hat technisch nicht funktioniert, weil zusätzlich dazu, das ist ein ganz schlimmer Mix aus 3D und Point-and-Click war, hat das Spiel auf ATI-Grafikkarten nicht funktioniert. Oh. Das war damals ein Riesending und ich hatte eine ATI-Grafikkarte und deswegen hat es bei mir nicht funktioniert und ich konnte es nie spielen. Das hatte ebenfalls noch 3D, aber dann konntest du es wieder mit Maus steuern. Aber dadurch, dass es so in die Tiefe ging, wusstest du nie, wo du hingehen kannst und wo ein Übergang zum, also es gibt natürlich Wege, wie du das machen kannst, aber die haben diesen Weg nicht gefunden und es war ein ganz schlimmes Spiel von dem, was ich auch dann so gelesen habe. Deswegen war ich dann auch sehr glücklich, dass sie mit Serpent's Curse im fünften Teil wieder zurück zur alter Stärke, zu einem wirklich guten Spiel zurückgelangt sind, aber Baphomets Fluch 3 war ein schlechtes Spiel, das ich aber sehr, sehr mag, okay, vor allen Dingen aus nostalgischen Gründen.
Wo du das mit ATI erwähnt hast, da weckt es bei mir auch immer so ein bisschen Nostalgie, weil ich war mal in so einer Phase drin, wo ich immer ATI-Grafikkarten hatte.
Ja, man, Radeon 9800.
Genau, so in dieser Richtung und das war ja immer so dieses Ding, ne? Es gab dann Spiele, wo vorher dieses Nvidia-Ding kam, The Way It's Meant to be Played. Bei Unreal Tournament kann ich mich daran sehr erinnern. Und man hatte, oder zumindest ist das meine subjektive Erinnerung heute, immer das Gefühl, dass man eigentlich im Nachteil ist mit so einer ATI-Grafikkarte.
Damals hatte ich noch nicht das Gefühl, muss ich sagen, weil ich hatte damals, kann ich mich auch an viele Spiele erinnern, die auch diesen ATI Slogan vorher hatten.
Okay, ja, dann vielleicht siehst du subjektive Erinnerung, vielleicht ist das ja gar nicht so, aber ich hab das auch durch
GameStar-Konsum
und so, durch GameStar-Konsum ein bisschen mitbekommen, dass es immer mal wieder Probleme gab mit ATI-Grafikkarten bei bestimmten Spielen oder Sachen Nvidia bevorzugt haben. Ja. Und dann gab es ja, ne, so Sachen wie PhysX, was nur Nvidia exklusiv war und da dachte ich dann auch so, ah, so ein Scheiß. Und heute habe ich einfach eine Nvidia-Grafikkarte, weil es mir so egal ist.
Heutzutage, also Nvidia ist ja so deutlicher Marktführer.
Ich habe keine Ahnung, wie deutlich da die Unterschiede sind.
Im Punkt Support, den sie von Spielen erlangen und so, ist das schon sehr, sehr deutlich tatsächlich. Also ATI,
AMD. Aber die heißen doch immer noch AMD ATI-Grafikkarten, ja? Oder nicht?
Aber Radeon gibt es nicht mehr, oder?
Keine Ahnung.
Also es gibt ja wirklich das...
Die heißen R7 und so inzwischen.
Die haben sich ja öffentlich schon öfter beklagt, dass Nvidia ihre Marktposition nutzen würden, um an so Deals zu kommen und so. Genau. Also das ist schon ziemlich heftig. Ich bin tatsächlich ein bisschen, um mal ganz kurz einen Sidestep zu machen. Es ist ja ewig her, dass die letzte Grafikkartengeneration kommt. 2 Jahre, glaube ich, her mittlerweile. Und gerade erst mit der 1080.
Was meinst du mit Generation einfach?
Also der letzte Schritt im Grafikkartenbereich.
Naja, es passieren halt keine Schritte, weil die Konsolen halt nicht sich weiterentwickeln.
Naja, aber den gab's. Nee, ich will ja gar nicht zu tief reingehen, aber ich will gar nicht so in die Begründung rein, sondern aber es ist ja wirklich jetzt länger her, dass die letzte Grafikkarte so einen großen Schritt gemacht hat. Und deswegen ist es halt so ein bisschen, also es gibt sehr viele Leute, ich habe mich da nochmal letztens erst durchgeklickt, weil ich ja auch mal überlegt habe, meinen PC zu upgraden, die da halt sehr genervt von sind, weil halt sie alle noch eine 79 haben, eine GeForce. Und der Schritt zur 1080 ist nicht so richtig groß, aber sie wollen aufrüsten endlich, weil sie auch die Spiele nicht mehr in richtig gut spielen können. Aber sie warten quasi, dass der große Schritt kommt, womit sie dann diese ganzen Spiele vernünftig spielen können. Da bin ich mal gespannt, ob da ATI einfach reingrätschen könnte demnächst mal. Ja. Weil GeForce hat jetzt letztens erst gesagt, dass sie angeblich noch nicht planen würden, die nächste Generation. Dann gibt es aber auch sehr aktive Gerüchte, dass im September die nächste Generation angekündigt wird.
Dabei kann man mit einer 79 alles spielen. Das Ding ist halt, wenn man in 4K-Auflösungen rein will, dann
genau, darum geht es ja, VR, 4K.
Richtig krassen Rechner.
Genau, und das ist halt gerade schwierig machbar, weil da gibt es dann die 1080 und dann, so, also dieses High-End-Feel
gerade ein bisschen. Da habe ich wirklich keine Ahnung von, das weiß ich nicht mehr. Ich mache das auch immer so, wenn ich mir was aufrüsten will, dann informiere ich mich und dann vergesse ich es wieder.
Genau, nur deswegen weiß ich es auch gerade, weil ich ja gerade geguckt habe.
Gut, ich bin dran, ne?
Ja.
Ja, Baphomets Fluch war das letzte, ne? Ja, richtig. Okay, ich würde mal, welches nehme ich? Ich nehme mal ein Hack and Slay, das eine Firma kaputt gemacht hat.
Oh, darf ich raten? Obwohl eine Firma? Nee, das ist nicht.
Es wurde eine Firma gegründet für dieses Hack and Slay und dann war das nicht erfolgreich.
Nee, das ist nicht.
Und dann war die Firma wieder weg, nämlich Flagship Studios mit Hellgate London. Und ich meine, Mythos haben sie auch noch gemacht, aber das ist auch egal. Hellgate London war ich sehr gehypt drauf. Auf dieses Spiel, ähnlich wie bei Dragon Ball, weil, ne, Bill Roper, die Diablo 2-Macher, machen ihr eigenes 3D Hack'n'Slay mit Diablo-Loot-System, aber in diesem anderen Sci-Fi-Szenario, die U-Bahn Londons und dann diese apokalyptische Oberwelt und so. Und ich mag auch heute noch den Stil von Hellgate London ganz gern, so wenn du so dir die Cover ansiehst mit diesen Sci-Fi-Rittern. Mhm. Ich weiß nicht, ich finde, die sehen irgendwie cool aus. Haben so ein bisschen was Power Ranger-artiges. Und dieser Kern-Gameplay-Loop, der hat tatsächlich Spaß gemacht. Also ich hatte meinen Spaß mit diesem Spiel, auch wenn ich mir die ganze Zeit dachte, das könnte oder müsste so viel besser sein, mhm, weil da ja unglaublich viel Potenzial liegen gelassen wurde und das hatte ja dann auch keine so krass smoothe Entwicklung und da steckt da einfach nicht sonderlich viel drin. Mhm. Und aus heutiger Sicht ist das Kampfsystem wahrscheinlich auch viel zu simpel, aber dieses Monster zermähen in Nahkampf in 3D, das hat mir doch ein bisschen was gegeben.
War es kein Shooter?
Doch, du hattest halt verschiedene Klassen. Ah, so, es gab okay, halt die Nahkampf, die ich am liebsten gespielt, mhm, habe. Blade Master hieß er, glaube ich, wo du halt wirklich mit Klingen durchgesäbelt bist durch die Gegner. Und dann hattest du noch sowas Hexenmeisterartiges, wo du, glaube ich, ein bisschen Magie hattest und halt diese klassischen Fernkampf-Shooter.
Das habe ich so noch im Kopf, ich habe es selbst nie gespielt.
Ja, ja, ist bei mir jetzt auch wirklich schon lange her, weil du kannst es ja heute, soweit ich weiß, nicht mehr normal spielen.
Wäre mal ein interessantes Projekt, da mal reinzugucken.
Ich weiß, dass ich das vor ein paar Jahren mal probiert habe und dann gab es einfach keinen Weg, so richtig da ranzukommen. Ich glaube, es gibt eine asiatische Version von Hellgate, aber ich weiß auch nicht, ob die noch aktiv ist oder ob es irgendwie so private Server gibt oder sowas. Da habe ich mich einfach noch nicht so sehr eingelesen, aber Hellgate London war so ein Spiel, wo unglaublich viel Potenzial liegen gelassen wurde und trotzdem hat es irgendwie Spaß gemacht. Daran kann ich mich eben noch erinnern, dass das 2007 mich doch eine Weile beschäftigt hat und ich so die Hoffnung hatte, oh, die kriegen das bestimmt noch hin, weil ich glaube, das hat auch Serverprobleme am Anfang, weil man muss ja online spielen. Oh, mega weird. Und dann hast du diese Kampagne durchgespielt und das hatte so unfassbar schlechte Bossgegner, die waren einfach nur Bullet Sponges. Das ist so richtig.
War Hellgate London Destiny lieber, Tom? Möchte ich kurz fragen. Jetzt, wo du das so erzählst.
So ähnlich ist die Geschichte. Naja, doch, so von Diablo kommen sie,
ja.
Bungie kam von Halo, ja, und wollten dann was Neues machen und gleich so ambitioniert, ne, ja, 3D und wird eine Weile supported. Aber Destiny war, glaube ich, das bessere Spiel.
Ja, das glaube ich auch. Ich muss sagen, meine komplette, wirklich komplette Meinung zu Hellgate London setzt sich einzig und allein aus GameStar-Meinung zusammen. Weil ich habe dieses Spiel selbst nie gespielt. Ich kenne dieses Spiel ausschließlich aus der sehr ausführlichen GameStar-Berichterstattung,
ja,
weil ich ihn natürlich damals immer noch regelmäßig hatte und mir alle Videos dazu angeguckt habe, weil ich grundsätzlich immer alle Videos auf der DVD geguckt habe, weil muss natürlich.
Dito.
Und da habe ich dann komplett, also meine Meinung ist deckungsgleich mit der GameStar, weil ich selbst nie Interesse an dem Spiel hatte und es komplett
gar nicht, nur darüber erkenne. Was die dem Spiel gegeben
haben. Die mochten es nicht besonders. Ich meine, es war so, ich kann die Wertung nicht mehr sagen, aber ich weiß, dass sie sehr enttäuscht war.
Dann war es bestimmt was in den
70ern. 82.
Ja, oh, das könnte sehr gut sein. Oh, das ist sehr lustig. Ja, das ist so ein bisschen Hellgate London. Und wie gesagt, Flagship Studios waren danach nicht mehr. Und ich weiß gar nicht, was Bill Roper heute macht. Hm.
Obwohl ich das gerade mit Bill Roper weiß ich auch tatsächlich nicht. Nee. Wo ich das gerade mit der 82 sage, ich habe mir vor ein paar Tagen, also ich habe die letzten Nächte sehr starke Einschlafprobleme, was ich noch nie in meinem Leben hatte, was mich sehr verwirrt gerade. Aber ich konnte nicht schlafen. Und habe dann mitten in der Nacht einfach da auf dem Bett gelegen und habe dann in meinem Tablet angemacht und bin dann irgendwie auf YouTube auf ein Game Trailers Review Archiv gestoßen, wo so wirklich richtig alte Reviews von Game Trailers waren.
Hieß der Kanal einfach nur Game Trailers?
Genau, es gibt den offiziellen Game Trailers Kanal, der ganz, ganz viele hat, aber es gibt auch einen Kanal, der ist Game Trailers Archive, der ist inoffiziell. Und der hat dann noch ältere. Also
wenn Archive, IGN hat, glaube ich, die Rechte an.
Genau, den genau. Kram in diesem Archive-Ding sind wirklich, also Sonic 06 Review und
ja,
so
ist
da
ja,
noch
ja,
drin.
Ja. Aber die gibt es halt seit 2004 oder so.
Ja, da war ich voll überrascht von, weil das habe ich gar nicht mehr so festgestellt. Jedenfalls habe ich so diese alten Reviews durchgeguckt. Und weil ich ja gerade Killzone und Resistance so ein bisschen spiele, übrigens Killzone 3 nicht mehr so wirklich, weil meine PS3 das nicht mehr schafft. Das ist sehr lustig. Hä? Diese mega alte PlayStation 3 versucht halt Killzone zu spielen und ich habe ab und zu so 7-minütige Ladezeiten, wenn die Cutscene vorbei ist oder wenn ich sterbe und die fährt sich gefühlt runter und fährt dann wieder hoch.
Nee, dann ist irgendwas kaputt.
Das ist sehr spannend. Oder es fängt dann mega zu ruckeln, wie so, oh Gott, why jetzt Killzone? Jedenfalls habe ich mir dann so Review zu Killzone 3 angeguckt. Und das ganze Review war, ist jetzt so komplette Zeit, also Nebenanekdote, ich glaube, das ist okay. Aber das komplette Review war so, ja, und das ist ein bisschen enttäuschend und das ist gut. Passt zu, dass sehr viele Rail-Sektionen, die ein bisschen nerven. Ballern fühlt sich gut an, sieht wahnsinnig gut aus. Ist ein wirklich unterhaltsames Spiel, 94%. Und das war so eine Reise zurück in die Zeit, diese Reviews damals aufgebaut waren, weil nichts in diesem Review wirkte begeistert. Es war so, ja, ist ein echt guter Shooter, hat wirklich Spaß gemacht. 94, das war so, what the fuck.
Das fand ich sehr lustig. Das ist tatsächlich sehr Game Trailers gewesen zu der Zeit.
Voll.
Diese Shane Satterfield-Ära war total weird, Reviews angeht.
Shane Satterfield hatte eine sehr eigene Interpretation von Videospieljournalismus.
Ja, und von Scoring-Systemen.
Yep.
Was, du bist dran, glaube ich, ne?
Okay, ich bin dran. Ich möchte mal das sind mehrere Spiele in einem. Das sind keine schlechten Spiele, auf keinen Fall. Aber sehr viele Leute mögen sie nicht und bezeichnen sie als schlechte Spiele. Ich würde sie fast so ein bisschen, sie sind so das Äquivalent auf dem PC von den Warrior-Spielen auf der Konsole, nämlich Serious Sam und Painkiller. Das sind Spiele, die von sehr vielen Leuten leidenschaftlich, aber so wirklich gar nicht gemocht werden. Und ich höre auch von Leuten, dass sie auf, also wenn ich mir Reviews durchlese zu diesen Spielen, lese ich oft überholt, dass diese Spiele einfach so von früher Shooter in die Moderne bringen, aber mittlerweile haben wir bessere Shooter. Und das finde ich nicht.
Hm.
Ich finde halt ein Painkiller, also Painkiller 1, die Painkiller Black Version heißt sie auf Steam, glaube ich, und Serious Sam 2 sind für mich heute noch immer großartige Shooter. Ich erinnere mich noch damals, ich musste damals über die Oma von meinem Kumpel bin ich damals an Painkiller gekommen, weil das ist ja 2004, glaube ich, auch rausgekommen.
Das war nicht.
Ich glaube, dass es im gleichen Jahr rauskommt wie Half-Life 2 und Far Cry und Doom 3. Oder ich glaube, es war 2004. Da war ich also 13. Also nicht mal andersweise alt genug, um dieses Spiel zu kaufen. Das heißt, ich über die.
Du warst genau im richtigen Alter,
um dieses Spiel zu kaufen. Ich war eigentlich, das Spiel war für mich gemacht, Painkiller.
Ja.
Und bei Half-Life 2 war es ja so, da hat mein bester Kumpel sich Steam geholt und dann über seine Kreditkarte von Eltern habe ich damit darüber gekommen. Und bei dem Spiel war es so, die Oma von meinem anderen Kumpel hat das gekauft und dann wurde es mir übergeben. Und so habe ich dann Painkiller bekommen und war begeistert. Und vor gar nicht allzu langer, oh Gott, das ist bestimmt wieder 3 Jahre her, Zeit, habe ich ja mit Mats das bei Time to 3 nochmal gespielt. Und auch zwischendurch spiele ich das immer mal wieder und muss immer wieder feststellen, das ist ein richtig guter Shooter. Mit sensationellen Waffen. Die Waffen sind hervorragend. Das sieht immer noch gut aus. Das ist eines dieser Spiele von 2004, was du heute spielst. Denkst du, Alter, wie gut das aussieht. Es hat großartige Gegnervielfalt. In jedem Level hast du neue Gegner und dann hat es natürlich diese sensationellen Bosse, wo, also Shadow of the Colossus ist ein Witz dagegen. Die sind da teilweise wirklich, jeder dieser Bosse ist so groß wie der letzte Koloss in Shadow of the Colossus. Es gibt halt kein Trefferfeedback, nichts, wenn du auf die Gegner schießt, sondern nur die Health Bar oben wird so ein bisschen weniger mit der Zeit. Deswegen, die sind vielleicht nicht so richtig gut designt, aber so eindrucksvoll gewesen damals, dass sie mich absolut begeistert haben.
Ja, Painkiller ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber Serious Sam nicht. Und Serious Sam würde ich auch sagen, selbst der erste Teil sieht heute noch ganz ordentlich aus. Mhm. Also, die sind auch grafisch gar nicht so sehr gealtert. Und da mögen wir ja beide den Stil von den ersten Serious Sam und zwei ist noch mal bunter als der erste.
Aber also ich mag den ersten Teil nicht so sehr, weil er mir auch zu...
Der ist aber auch schon relativ bunt. Also schon deutlich mehr als jetzt zum Beispiel der dritte war.
Auf jeden Fall, aber es ist halt kein Vergleich zum Cell-Shading aus dem zweiten Teil.
Nee, Cell-Shading war das nicht.
Cell-Shading war nicht Cell-Shading, nee, so sicher?
Das war einfach nur extrem bunt.
Okay, okay. Aber das sagt viel aus. Das ist so bunt, weil ich als Cell-Shading im Kopf habe. Das
war sehr, sehr, sehr bunt. Und das mochte ich auch total gerne. Und ich weiß, wie wir Serious Sam, und ich weiß leider nicht mehr welchen, aber wie wir ein Spiel dieser beiden ersten, wobei, nee, es war ja Serious Sam, Second Encounter und dann zwei, ne?
Ja, ja.
Wie wir eines dieser Spiele im LAN auch gespielt haben und sehr viel Spaß hatten mit diesen Kanonenkugelwaffen, weil die super lustig sind, wo so eine langsame Kanonenkugel auf die Gegner zurollt und die platt macht und du halt diese Horden an Gegner hast. Und ich finde auch, das hat heute noch genauso viel Relevanz eigentlich, wie es damals hatte. Das ist halt so dieses... Ja, man ballert heute nicht mehr stumpf. So.
Mhm.
Und es gibt ja auch Leute, die das bei Dynasty Warriors sagen. Ich war selbst mal jemand, der Dynasty Warriors so betrachtet hat, so nach dem Motto, das ist doch stumpf und scheiße. Und heute kann ich viel mehr nachvollziehen, was man daran toll findet.
Das ist nämlich stumpf und geil.
Ja, also genau. man kann so, könnte sogar bei manchen sagen, stumpf, scheiße und geil.
Stumpf ist Trumpf. Um mal einen großen deutschen Gedichtmacher zu zitieren.
Manchmal will man halt genau das so.
Gedichter, ich habe gerade Gedichter gesagt.
Gedichter, ja. Schön.
Ja, also die,
also stimme ich,
dass es so stumpf ist, ist einfach, also ich bin auch ehrlich gesagt froh, so ein Painkiller ist halt auch kein Doom, das neue Doom. Das neue Doom hat ja seine ganze, ich muss halt sagen, ich liebe ja das neue Doom und du magst es ja auch sehr. Die sagt, diese Erkundung der Gebiete, da könnte ich drauf verzichten. So, das ja, mag ich als extra Layer nochmal, ganz ehrlich gesagt, aber Painkiller ist so fokussierter Arena-Shooter von einer Arena in die nächste und auch anspruchsvoll in den. Also, wenn du einfach nur schießt und nicht reagierst, bist du auch schnell tot. Ich mag es sehr, dass es einfach dieses komplette Abfrage von deiner Reaktionsschnelle. Genau. Und das genieße ich sehr. Und ich muss sagen, ich finde die Gewalt in Painkiller ist wahnsinnig befriedigend. Also diese völlig übertriebene von du schießt mit dieser, das ist halt eine der besten Schrotflinten, die es je in einem Shooter gab, wie ich finde. Und wie du diese Gegner wegschießt und dann wird einfach Ragdoll aktiviert und die fliegen auf die andere Seite der Arena und verlieren dabei noch ihren Arm oder werden in zwei geteilt.
Hatte das nicht auch so eine Nailgun, wo du Leute mit dem Flock?
Ein Flock, genau. Hattest. Und da wird es dann auch, wenn die an die Wand.
Ja, super.
Mit einem super geilen Geräusch dabei.
Das mochte ich in 4 total gerne.
Ja, 4 ist auch so gut. Die Schrotflinte hat als jede dieser Waffen hat ja einen Sekundärschuss
Modus,
und die Schrotflinte hat als Sekundärschuss halt ein Eis, dass das Gegner einfriert. So ein Eisschuss, sodass du Gegner dann in 1000 Teile zersplattern kannst. Also ich würde an jeden empfehlen, der das nie gespielt hat, probiert's mal aus. Das ist ein ehrlich gutes Spiel.
Da merkt man an diesen Beschreibungen, finde ich schon sehr, dass die danach Bulletstorm gemacht haben.
Ja, und jetzt halt natürlich demnächst, da hoffe ich ja sehr, dass das
Wie heißt das? Witch?
Keine Ahnung, wie es hieß. Aber ich hoffe sehr, dass das sah ja danach aus, dass es wirklich offensiv in diesen Painkiller Legacy reingeht.
Ja.
Ich muss noch mal kurz sagen, nur kurze Warnung, es gibt halt 20 Painkiller-Spiele mittlerweile. Die sind alle scheiße, bis auf das Ursprungsding. Die Painkiller Black-Version hat das Add-on dabei, den Namen ich leider vergessen habe, das auch gut ist. Und dann gibt's halt wahnsinnig viele Sequels, die aber alles die sind alle nicht von den Machern. Und die sind sogar zu größten Teilen Mod-Projekte, die nachträglich zu eigenständigen Spielen gemacht wurden. Und die sind teilweise wirklich lächerlich scheiße. Also es ist wirklich lächerlich, wie schlecht sie sind. Und es gibt dann noch eine HD-Version, Hell and Damnation, auch für PlayStation 3 und 360, die ich damals sogar getestet habe für Gameswelt, glaube ich, die halt auch ganz okay ist, aber natürlich eignet es sich so nicht so wirklich, die mit Controller zu steuern und sie ruckelte dann auch wie die Sau, was komisch ist. Also wenn ihr irgendwie einen PC habt, der jetzt ein bisschen, auch eine ganze ansatzweise Spiele spielen kann, dann guckt mal auf Steam nach der Black-Edition. Ich glaube, mittlerweile ist sie auch ohne Probleme Uncut kaufbar. Also das wurde ja auch geschnitten in Deutschland und da hat es eine komische Historie, wo das dann auch wieder zurückgenommen wurde. Also das auf jeden Fall Uncut spielen, kann man auch patchen, dann habt ihr da wirklich wahnsinnig viel Freude mit.
Okay, super. Ja, ist immer gut, wenn man an die Spiele heute noch rankommt, weil ich glaube, ein Dragon Ball Z Budokai müsste man sich gebraucht holen oder halt in dieser HD-Collection, vielleicht gibt es die online.
Oder weiß ich gar nicht. Bei Serious Sam habe ich mir jetzt übrigens gerade erst am Sonntag, glaube ich, den zweiten Teil auf Steam gekauft, der war im Angebot. Und ich hatte zwei noch nicht auf Steam, sondern nur als Disc. Die habe ich auch rumliegen zu Hause, aber wir haben ja auch hier kein Disc-Laufwerk eingebaut. Das will ich unbedingt irgendwann mal mit euch spielen. Da habe ich richtig Bock drauf, zwei nochmal zu spielen.
Ich glaube, das war ja auch nicht digital. Ich glaube, auch nur als Disc irgendwo.
Hatte nicht irgendeiner dieser Teile im Koop-Modus?
Haben die nicht alle im Koop-Modus?
Ja.
Ich glaube schon.
Weiß ich gar nicht mehr. Ja, ist so tragisch, dass er viele Teile auch wieder auf den Realismus setzt. Naja.
Aber will 100.000 Gegner auf dem Bildschirm haben.
Haben sie es gesagt?
Das ist ein Vorhaben, was sie haben, wo ich immer noch denke, oh.
Also ich will einfach keine Magnum und keine M4 als Waffe in diesen Spielen sehen. Immer wenn
ich will eine Kanonenkugel, eine riesige.
Wenn ich diese fucking Screenshots von Serious Sam 3 sehe und sehe, wie er in einer Wüstenstadt steht mit einer Magnum in der Hand, will ich einfach aus dem Fenster
springen. Ich habe das mal mit Dani angefangen, im Koop zu spielen und wir waren beide sehr gelangweilt.
Ja, ich habe es auch alleine mal gespielt und du rennst halt, du irrst dich so durch die Level und suchst eher nach den Gegnern, als sie zu dir kommen und dann schießt du mit einer M4 auf die.
Ja, und technisch lief es auch nicht ganz rund, aber wenn ich mir dann Teil 2 angucke, wo ich so denke, das ist so eine kreative Explosion und dann das, naja. Ich mach mal weiter mit dem nächsten Spiel und zwar passt das irgendwie sehr gut zu dem Inversion, was du vorhin gesagt hast, wobei ich schon sagen würde, dass das hier ein besseres Spiel ist, nämlich Dark Void.
Mhm. Auf jeden Fall ein weit besseres Spiel.
2010, entwickelt von Airtight Games und das ist im Wesentlichen ein Unreal Engine 3 Shooter, ein Third-Person-Shooter, auch sehr angelehnt an die Spiele, die mit Cover-Mechaniken halt gerade berühmt wurden. Nur hat sich das Spiel gedacht, wir machen das Ganze vertikal, das war so das Gimmick, weil man nämlich einen Jetpack hatte mit seinem Dude und an Klippen gehangen hat und die Klippen hatten dann immer so Vorsprünge und diese Vorsprünge wurden dann zum Cover.
Das war richtig cool.
Und das ist halt ein Gimmick, was sehr schnell ausgespielt ist, aber an und für sich sehr cool ist und das Spiel geht auch nur 4 Stunden oder so.
Und es hat ja richtig coole Flugsektionen auch.
Genau.
Wo dann der Entwickler natürlich zum Spiel kommt, weil das ja die Macher sind von Crimson Skies von der Xbox. Das war ja gerade, das war damals der große Selling Point.
Ach so, waren Airtight, siehst du, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Wir haben aufgeschrieben, was sie danach gemacht haben. Komme ich aber gleich noch zu.
Haben sie danach noch was gemacht?
Ja, 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 oh. So einiges sogar.
Ach ja, ich weiß. Ja.
Die Sache ist, dass ich damals fand, dass das Ballern genug Spaß gemacht hat und dieser Wechsel zwischen du fliegst hier rum mit deinem Jetpack und du hast diese Cover-Gefechte und halt dieses sehr simple Gimmick, dass sich die Perspektive ständig ändert, das hat dazu geführt, dass ich das sehr unterhaltsam fand und dann nie so ganz wobei Hass hat es ja eigentlich nicht bekommen. Es war total egal.
Desinteresse hat
es. Genau, es war Desinteresse vor allem. Und ich glaube, da steckt eigentlich ein super gutes Spiel drin, wenn man dieses Konzept, hätte das eine Nachfolger gehabt, wo man hätte drauf aufbauen können, dann hätte der, glaube ich, richtig gut werden können.
Das hat sich halt wirklich so desaströs verkauft.
Genau, und stattdessen hat es keinen Nachfolger, sondern es hatte parallel noch einen quasi die Make, weil es gab so ein 2D, so ein 2D Dark Void in so einem Pixel-Look, das habe ich auch nicht gespielt, da weiß ich nicht, wie gut das ist.
Ich auch nicht.
Ja, also wie gesagt, kommt von Airtight Games, die haben danach noch Spiele gemacht wie Quantum Conundrum mit Kim Swift, der Macherin vom ersten Portal, und Murdered Soul Suspect, was finde ich auch voll in diese Kategorie hier fällt, weil das war auch ein Spiel, das war mir sympathisch. Ich glaube, ich habe es nicht durchgespielt, aber dass ich das schon nicht mehr weiß, ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen dafür, wie viel Steck geblieben ist.
Ich habe dieses Spiel seit 6 Jahren oder so und ich habe das noch nie angeworfen. Doch einmal habe ich es angeworfen, aber nur 5 Minuten irgendwie.
Das hatte eine sympathische Detektivatmosphäre so, aber ich kann mich echt an nichts mehr erinnern.
Wenn ich an Dark Void zurückdenke, fallen mir die Animationen ein, wenn man losfliegt mit dem Jetpack. Also wirklich in Level 1 wirklich geflogen ist.
Ja, ja.
Diese, wenn man so gesteuert hat, wie seine Beine hinterher schwenken, das sah sensationell aus, wie ich fand. Und das Ballern, also diese Sequenzen fand ich wirklich richtig großartig. Also die haben mir richtig viel Spaß gemacht. Da merkt man sehr, dass sie mit Crimson Skies da sehr viel Erfahrung gemacht haben. Das habe ich ja auch nochmal auf der Xbox ein bisschen nachgeholt und war ein bisschen überrascht davon, wie wenig Story es hat. Aber spielerisch ist es halt ebenfalls ja wirklich über alle Maßen erhaben. Das muss ich mal dringend weiterspielen, fällt mir gerade ein.
Crimson Skies,
Crimson Skies, genau, auf der Xbox One. Und diese Schultersektion, die fand ich halt auch immer spaßig. Also da kann ich mich jetzt nicht mehr so richtig genug zurückerinnern, dass mir einfällt, was mir daran nicht gefallen hat, weil ich, wenn ich an Dark World zurückdenke, habe ich fast ausschließlich positive Meinungen, außer beim Hauptcharakter. Ich weiß noch, das war ja diese Zeit, wo man keine männlichen Hauptcharaktere bauen konnte, die in irgendeiner Art und Weise interessant oder sympathisch sein durften.
Naja, und es war einfach Nathan Fillion und es war Drake.
Ja.
Also die haben
nur halt langweiliger als
Drake. Die haben sich keine Mühe gegeben, da einen anderen Charakter draus zu machen.
Genau.
Und ich glaube, bei den Schusspassagen war das Problem, sie waren halt alle gleich.
Hm.
Ich glaube, Gegnervielfalt war ein Problem in dem Spiel. Und vielleicht auch so ein bisschen spongy Gegner, das weiß ich aber gerade nicht mehr. Ja, aber trotzdem interessantes Spiel. Dass das von den Crimson Skies war, kam, das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Durch deine Erwähnung von diesem Capcom-Spiel bin ich jetzt auf das andere Capcom-Spiel gekommen, was dafür gesorgt hat, dass Capcom erstmal gesagt hat, okay, wir machen keine Spiele mehr, Entschuldigung, tschüss. Bis sie wieder gesagt haben, jetzt okay, wir machen wieder richtige Spiele. Nämlich Bionic Commando. Das hatte ich tatsächlich gar nichts aufgeschrieben zuerst, aber muss natürlich hierbei sein, weil das ich sehr, 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 sehr gerne mag. Diese allein wegen der Schwungmechanik. Es hat Schwungmechanik wirklich großartig implementiert. Du schwingst durch die Level und ballerst dann auf die Gegner. Es hat viel zu restriktive Level, sodass du gelegentlich oder sogar sehr regelmäßig einfach fröhlich durch die Gegend schwingst und dann plötzlich Angst wird, oh, out of bounds. Und wenn du out of bounds bist, dann wirst du direkt von irgendwelcher radioaktiven Strahlung umgebracht und bist tot. Das ist keine gute Mechanik gewesen. Dann hast du auch alle Collectibles verloren. Und weil ich ja ein ganz trauriger, süchtiger Gamerscore-Hunter war, hat das immer dafür gesorgt, dass ich alle Collectibles nochmal jagen musste. Das war nicht gut. Da auch so ein Spiel, wo ich sehr gerne nochmal rausfinden will, wie ich das heute mögen würde, weil ich einfach nur noch weiß, wie ich das damals einfach sehr gemocht habe und mich umgeguckt habe. Leute, guck mal! Und 90% Leute haben gesagt, und die anderen 10% haben gesagt, nee, ist doof. Und dann war ich immer so, hey, Mano.
Ja, das Ding ist, das Original, alles, was ich von diesem Spiel kenne, ist, glaube ich, auch die Game-Trailers-Review von damals. Und so Szenen, wo Leute eben in diese Out-of-Bounds-Areale reinschwingen.
Ja.
Und sich beschwert haben, wie restriktiv das ist.
Tom, es gibt eine Reihe von Spielen, die wir dringend für Time to 3 nochmal spielen
müssen. Ja, das sind halt genauso diese Dinger, ne? Diese diese 6er und 7er Spiele auf der 10er Wertungsskala, die irgendetwas richtig gut machen, die so eine Idee hatten und sonst fast nichts.
Ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich, also Dark Void hat mir einfach echt so, also ich ja, weiß Dark gar nicht, ob ich aus einer persönlichen Sicht bei Dark Void und Bionic Commando da mit das zustimme.
Wie gesagt, bei ganz vielen Spielen weiß ich auch nicht, wie sehr meine Erinnerung mich da trügt, weil das dann heute zu spielen, vielleicht merkt man dann, oh, das Schießen fühlt sich ja gar nicht gut an oder so.
Ja.
Aber bei Dark Void war das Ding, das war halt ein kurzes Spiel und hatte, glaube ich, sonst nichts.
Ja,
okay, und das ist ja nun mal auch immer ein Kritikpunkt, weil auch logischerweise, wenn du 70 Euro ausgeben willst für ein Spiel,
ich glaube 60
und, oder 60 und bist halt nach vier Stunden durch und hast eigentlich keinen Grund, das nochmal zu spielen, dann
Also halt ich habe Dark Void so noch Over 360 zu Hause rumliegen, das muss ich mal mitbringen.
Ich habe das auf dem PC gespielt, glaube ich, deswegen müsste es theoretisch auf Steam sein, aber ich bin mir auch nicht
100%. Wenn es noch gut läuft.
Damals hatte ich noch so Accounts bei Direct to Drive oder so, was glaube ich so ein britischer britische Store war, den es heute irgendwie nicht mehr gibt oder die wurden umbenannt oder so. Deshalb habe ich einige meiner digitalen Spiele von damals nicht mehr, was ein bisschen schade ist.
Bionic Commando habe ich damals verkauft tatsächlich. Damals habe ich noch regelmäßig Spiele verkauft. Aber habe ich das nicht schon mal neu gekauft? Über Medimobs? Bin ich gar nicht sicher. Muss ich nochmal gucken, ob ich das noch was hier rumliegen haben.
Liegt im Büro,
Ich glaube auch, It is time, Tom. You have to do it.
Wir wollen so viel spielen bei Time to Drive immer. Ja, ein Spiel, was in eine ähnliche Richtung geht, was ich auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal erwähnt hatte und was witzigerweise von den Entwicklern von Bionic Commando Rearmed kommt, den 2D-Teilen, die ja auch beliebt waren damals. Mhm. Also was heißt
der erste?
Auch, die beliebt waren?
Der erste.
Der erste war beliebt, der zweite nicht? Okay. Mhm. Von 2009 ist Wanted Weapons of Fate.
Achso, das ist auch die Sache von Bionic Commando. Ist Grin.
Ach, das sind die auch?
Grin haben auch mal.
Okay, ich wusste jetzt nicht, dass die das, auch den.
Das war ja das Problem von Grin, dass die Bionic Commando gemacht haben und dann Terminator und dann Salvation, Wanted und das war alles im gleichen Jahr und dann gab es Grin nicht mehr.
Ja, ein bisschen viel auf einmal vielleicht.
Yep.
Das Ding ist, auch Wanted Weapons of Fate, würde ich behaupten, fällt in die gleiche Kategorie wie Dark Void, dass das nämlich an und für sich guter Third-Person-Shooter ist mit seinem einen Gimmick, nämlich dem Bullet Curving, also dass man Kugeln oben Kurven herum und damit um Deckung herum schießen kann und das hat sich super gesteuert. Und der ist halt nach 4 Stunden vorbei oder so und hinterlässt halt abseits dessen keinen Eindruck, weil die Story ist totaler Humbug. Ist, glaube ich, so ein Parallelding zu dem Film, den ich nie gesehen habe. Also,
der ist nicht. Ich weiß nicht, ob er gut ist, aber auf jeden Fall unterhaltsam.
Okay.
Ich weiß nicht, wie man den heute noch gucken kann wegen Special Effects, aber
weiß ich auch nicht.
Ich habe den vorher, also ich habe den nach Release noch mal ein paar Jahre danach gesehen und fand den immer noch unterhaltsam.
Okay. Ja, vielleicht muss ich den mal nachholen. Vielleicht steckt da ja ein bisschen
was drin. Sehr dumm.
Aber das würde ich auch erwarten, so ein bisschen dieses dumme Action-Ding, weil diese Fähigkeit ist halt so dämlich, dass es irgendwie, du machst eine bestimmte Bewegung und dann geht die Kugel, die du aus deiner Pistole feuerst, um eine Kurve herum. Wenn du
im Schwung schießt. Ich finde, das ergibt einfach Sinn. Das ist
physikalisch.
Weißt du, was das ist? Das ist wie wenn du Dan Reichert von Giant Bomb oder Carl Pilkington fragen würdest, was würde passieren, wenn du im Schwung eine Waffe schießt. Ja, auf so eine Idee würden die kommen. Oder die würden sagen, warum hat eigentlich noch niemand versucht, im Schwung eine Waffe zu schießen?
Genau.
Weil allein physisch gesehen muss die Kugel dann auch mitschwingen. Also, wenn man das mal überlegt, dann muss das doch passieren. Hat es schon mal wieder versucht? Nee, okay.
Aber für ein Videospiel ist das ein super Ding. Und auch da, einerseits komisch, dass es niemand aufgegriffen hat, aber andererseits, und ich glaube, das haben wir neulich in einem anderen Podcast schon mal festgestellt, erinnert mich aus Mass Effect die Bionic-Fähigkeiten daran, weil da kannst du genau das machen, da kannst du das so nach genau oben das, zielen und dann geht so ein Ding ums Cover rum. Und so müsst ihr euch das in Weapons Wanted of Fate vorstellen. Nur, dass du da halt so einen Bogen angezeigt bekommen hast, wo die Kugeln hingehen und dann hast du angefangen, diesen Schuss zu machen und der war auch immer so komisch animiert.
Ja, ja. Es musste halt schneller gehen als im Film, deswegen war das immer sehr schnell. Ja. Also Mass Effect macht es natürlich noch mal ein bisschen besser, weil es dieses Sounddesign hatte. Das ist die beste Fähigkeit in Mass Effect, weil es macht so
generell,
das gilt ist total ja geil.
Für viele der Bionic-Fähigkeiten, wie heißen die?
Das sind bionische Fähigkeiten,
Biotik.
Biotik,
es, okay. Biotik, ja. Biotik, genau, für diese Fähigkeiten. Und das fand ich ganz cool damals. Aber es hat auch so ein Spiel, ne? Erinnert sich heute keiner mehr dran. Kann man, glaube ich, auch nicht mehr kaufen, weil die Filmlizenz ausgelaufen ist.
Das kriegst du 100%ig für 50 Cent überall.
100%ig,
Weil ich glaube, das ist nochmal ein deutlich schlechteres Spiel als Dark Void und Bionic Commando.
Weapons?
Ja, glaube ich.
Wanted?
Ja. Weapons? Wanted of Hate?
Niemand kürzt das Weapons ab. Ja, das kann sein.
Würde ich jetzt einfach mal in den Raum werfen.
Das kann ich, also das ist wahrscheinlich dann zu großen Teilen ein nochmal normalerer Third-Person-Shooter.
Ich weiß halt, wie das ist ja fast gleichzeitig rausgekommen mit dem Terminator Salvation-Spiel, beides von Grin. Und ich weiß noch, wie die beide richtig zerpflückt wurden von der Kritik. Und ich habe halt nur die Demo gespielt, deswegen kann ich nicht.
Ich habe das durchgespielt, aber so viel länger Zeit werde ich auch nicht gebraucht wahrscheinlich haben.
Wie lange laufen wir denn schon, Tom? Wie viel machen wir noch?
Knapp eine Stunde. Ich würde sagen, jeder noch eins.
Okay, oh, da muss ich kurz überlegen, welches ich hier nehme.
Und dann haben wir doch
ich glaube, dann nehme ich
genug Input für euch und vielleicht könnt ihr dann auch mal ein paar nennen, was so bei euch die Spiele sind, wo ihr sagen würdet, okay, die sind eigentlich entweder umstritten oder einfach nicht so gut und ich mag sie trotzdem.
Genau, also wenn es ankommt, machen wir eine normale Folge zu, weil ich immer noch mindestens die Hälfte übrig. Ich
hätte auch noch ein paar.
Ich glaube, ich würde dann einfach, weil ich gerne nochmal reden würde und was gerade zeitlich ganz gut passt, Quantum Break hier nochmal benennen wollen. Einfach, weil das ein Spiel war, was ebenfalls, das hätte auch voll damals herauskommen können mit Dark Void, mit Bionic Commando und so. Das ist eigentlich genau so ein Ding, wo die meisten Leute gesagt haben, keiner hat es interessiert und die Leute, die es gespielt haben, haben es größer gesagt, und ich stehe daneben und du ja auch. Und so, das ist doch voll cool.
Ja, es ist ein bisschen weird. Bei Quantum Break schwingt halt ganz viel die Microsoft Xbox One, der Ruf dieser Konsole mit. So mit diesem TV, Entertainment und PlayStation 4 sagt, ja, nee, wir machen eine stinknormale Konsole wie sonst auch immer. Und das hat gereicht, um diesen Konsolenkrieg in Anführungszeichen, um auf jeden Fall diesen Konkurrenzkampf bis heute zu bestimmen und die Xbox strauchelt so hinterher.
Ja.
Aber Quantum Break hat das tatsächlich nicht verdient. Das ist, finde ich, ein an und für sich richtig gutes Spiel mit Story-Pacing-Problemen und generell Pacing-Problemen. Also das ist, glaube ich, das, was am ehesten das Spiel zurückhält, weil du halt Fernsehserien dazwischen durchguckst, was man sich hätte sparen können. Und generell der Anteil passives Zuhören oder Lesen oder Cutscene gucken im Verhältnis zu selbst ballern ist irgendwie 70-30 oder sowas.
Ja, ich glaube, es ist fast schon, also wenn du Lesen mit reinzählst, ist das schon sehr freundlich im Spiel gegenüber, glaube ich.
Das ist halt absurd und auch ein bisschen ärgerlich, weil das Ballern im Spiel macht richtig Spaß. Ich habe mir erst vorgestern oder so, nachdem ja Control jetzt angekündigt wurde, ne, auf der PlayStation-Konferenz, was ja aber für alle Konsolen erscheint, von Remedy das neue Spiel, nochmal einen Teil von unserem Let's Play angeschaut, gerade weil ich mir nochmal in Erinnerung rufen wollte, wie sich die Gefechte gespielt haben. Und das Sounddesign in diesen Gefechten ist so gut. Und das visuelle Design, dass du in gestoppter Zeit gegen Leute kämpfst, die halt nicht gestoppt sind. Und so wie du sie tötest, sind sie aber gestoppt. Und ihre Leichen hängen dann in der Luft und du kannst so an ihnen vorbeigehen und dann werden sie so leicht verschoben. Und Sachen, die du verschiebst, stottern aber wieder zurück nach einer Zeit. Da sind so viele audiovisuelle, coole Tricks drin. Und das Trefferfeedback ist super. Dieses, du machst so ein Time-Warp nach vorne und dann ballerst du da ganz viele Kugeln rein, die dann da drin stehen bleiben und nach einer Zeit losgelassen werden. Und so 100 Maschinenkugeln auf einmal fliegen, Maschinenpistolenkugeln fliegen auf einmal in den Gegner rein. Super coole Ideen da drin und deswegen freue ich mich auch so sehr auf Control, weil das einfach aussieht wie das, nur noch mehr Fähigkeiten.
Genau, und sie haben ja deutlich gesagt, dass der Fokus in dem Spiel war weniger nicht interaktiv, mehr interaktiv, dass man wirklich die Mechaniken ausnutzt und das ist wahnsinnig vielversprechend. Ich mag auch die Geschichte sehr gern, ich glaube, wir mögen die beide zumindest ganz gern. Ich finde, der Hauptcharakter ist halt die größte Schwäche mit Abstand. Sean Ashmore ist so ein Darsteller, der zwar Schauspielern kann, aber auch sehr egal bleibt im Laufe dieses Spieles.
Aber das liegt, finde ich, am Writing, nicht an Sean Ashmore. Weil das Spiel hat generell Probleme damit, Charaktere zu schreiben, die dir menschlich nahe gehen.
Das stimmt.
Weil es so viel um den Plot geht, so viel um dieses Zusammenhängen von Zeitreise-Dingen und so. Da fallen die Charaktere hinten runter.
Das stimmt auf jeden Fall. Allerdings, wenn ich jetzt an, ich sage immer nur Charlie, also an seinen Bruder denke oder halt an den von Lance Riddick gespielten, ich habe die Namen alle vergessen von den Charakteren. Die haben mit allein, weil der Charakter von Lance Riddick ist eigentlich noch ein viel viel langweiligerer Charakter als der von Sean Ashmore. Aber Lance Riddick macht so viel allein mit seiner Präsenz. Es gab ja diese eine Szene in der Serie, wo holy shit. Dazu ist Sean Ashmore, finde ich, nicht wirklich in der Lage. Also davor ist er zu sehr der Everybody so. Und da hätte es jemanden gebraucht, finde ich, der eine stärkere Präsenz hat, um dieses Writing, das sich sehr auf den Plot so fokussiert, ein bisschen mehr auf die menschliche Ebene zu hieven.
Ich würde auch sagen, da gibt es sicherlich Leute, die da mehr draus machen könnten, so, aber ich finde, das größere Problem ist einfach das Writing an und
für sich. Ja, da würde ich jetzt nicht unbedingt widersprechen.
Aber an und für sich, finde ich, ist halt Quantum Break jetzt kein schlechtes Spiel, sondern dann eher ein, naja, kontrovers ist vielleicht auch, die Plattform war kontrovers. Ich glaube, Quantum Break selbst ist gar nicht so krass kontrovers. Ich glaube, bei Quantum Break, also aus meiner Perspektive, vielleicht hast du da andere Sachen gelesen, aber bei mir ist so das Ding, dass einfach so viele Leute das auch nicht gespielt haben und das so an ihnen vorbeigegangen ist oder so sich drüber lustig gemacht wurde, weil TV-Serie, so ein Quatsch, so nach dem Motto, dass halt das ja kaum jemand wirklich von vorn bis hinten erlebt hat.
Und die es erlebt haben, also es hat ja keine guten Kritiken bekommen. Es hat sehr durchschnittliche Kritiken bekommen.
Was hat das denn für einen Schnitt? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, das hatte so einen niedrigen.
Ich will es halt auch ehrlich gesagt nicht auf den Metacritic-Schnitt runterbrechen, aber wenn du dir halt die, wie gesagt, weil dann werden wieder Giant Bombs 2 von 5 auf 40% gewechselt und so. Deswegen, ich bin da kein Freund von, das dann darum runterzubrechen, aber ich habe mir viele Reviews durchgelesen und die waren halt zu sehr großen Teilen so, ja, better luck next time. So, das ist zwar kein schlechtes Spiel, aber auch kein gutes Spiel. Und da war unser Eindruck halt ein sehr anderer, als er bei der Kritik angekommen ist.
Ja, dazu habe ich dann zu wenig Reviews dann tatsächlich beobachtet. Ich hatte immer so das Gefühl, dass die Leute gesagt haben, ja, ist gut. Aber ich glaube, den meisten war es einfach egal.
Ja.
Und das ist sehr schade, aber irgendwo auch nachvollziehbar, weil Quantum Break ist, glaube ich, kein Spiel, was ich uneingeschränkt empfehlen könnte. Weißt du? Weil da sind halt so die Sachen, die TV-Serie ist halt einfach nicht so gut. Und die Story, wenn man sich reinkniet, dann kann die richtig was, aber man muss sich halt auch ein bisschen reinknien. Könnte schon alles ein bisschen besser sein.
Wenn man einen sehr, sehr leistungsstarken PC hat, sollte man da mal reingucken.
Stimmt, halt auf der One X ist gar nichts passiert, ne?
Doch, das hat ein...
Doch, stimmt, da haben wir es neulich doch schon mal
gemacht. Deutliches. Also weil das läuft ja in gefühlt 270p auf der normalen Xbox One. I remember. Das hat ein ordentliches Upgrade bekommen. Natürlich kein 4K, weil das einfach so anspruchsvoll ist. Aber es sieht deutlich, also das war ja wirklich unfassbar verwaschen auf der Xbox One, auf der Ursprungs-Xbox One, weil ich glaube, war es 27p überhaupt? Es war wirklich eine extrem niedrige Auflösung, das weiß ich noch. Und jetzt hat es da wirklich ein ordentliches Upgrade bekommen. Das lohnt sich.
Ich würde mal ein Spiel nennen, was du eigentlich vorhin mal genannt hattest als Beispiel. Wenn du magst, können wir über Devil May Cry reden. Weil
Devil May Cry 4.
Ich glaube, du könntest sowohl über Devil May Cry 4 als auch über DMC reden, aus verschiedenen Perspektiven. Ich habe halt gerade gestern Abend Devil May Cry 4 durchgespielt.
Oh, krass. Heißt,
ich habe es zum ersten Mal, ist auch nicht so wahnsinnig lang.
Das sind doch schon 10 Stunden, oder?
Ich glaube schon, ja. Ich habe es zum ersten Mal selbst durchgespielt, komplett. Vorher habe ich es schon ausführlich gespielt, aber nie halt komplett selbst durch. Habe es aber einmal komplett bei meiner Freundin zugeguckt. Und es geht eigentlich eher um DMC, weil DMC ist ja das Spiel, was immer, wenn es irgendwo erwähnt wird, kommen die Devil May Cry-Fans, die dann sagen, nee, das Spiel ist scheiße. Und es gibt halt Leute, die das ganze Spiel verdammen. Es gibt Leute, die sagen, sie finden den Charakter von Dante kacke. Oder die sich über Ninja Theory beschweren, die sagen, der wurde nach dem Designer des Spiels designt, so rum. Und eine ganze Wagenladung an Beschwerden, die so über DMC ausgelassen werden. Und DMC, von dem, was ich jetzt in der Recherche gesehen habe, hat sich ordentlich, aber nicht genug verkauft. Hat sich nicht so viel verkauft wie Devil May Cry 4. Und das fand ich übrigens nochmal faszinierend herauszufinden. Devil May Cry 4 hat sich ziemlich gut verkauft.
Ja.
Irgendwie über 3 Millionen Mal insgesamt. Und trotzdem war die Schlussfolgerung bei Capcom, wir verwestlichen das jetzt, geben das einem anderen Entwickler und lassen den das mal probieren. Ja. Und dann hat das nicht so gut geklappt, wie sie gedacht haben, aber es hat immer noch Geld eingespielt, dass das dann dazu geführt hat, dass die Franchise gestoppt wurde.
Ich glaube, man muss da wirklich Capcom sich nochmal im großen Ganzen angucken, weil das hat, bin ich mir sehr sicher, nichts mit Devil May Cry zu tun, diese Entscheidung.
Auch nicht.
Das war ja so eine wirklich komplette Ausrichtung der Firma, wo sie gesagt haben, okay, wir hauen alles in den Westen. Egal, ob es jetzt Lost Planet ist, ob es hier Devil May Cry ist, ob es die neuen Entwicklungen wie Bionic Commando oder Dark Void sind. Das wird alles jetzt erstmal im Westen gemacht. Und das hat ja einfach, das hat ja dafür gesorgt, dass Capcom wirklich an den Rand des Abgrunds geschoben wurde, weil da hat ja nichts funktioniert.
Ja, auch diese Missmanagement-Sachen, Resident Evil 6, viel zu groß aufgeblasen.
Das war ja das teuerste Spiel auf jeden Fall das teuerste Spiel, das Capcom je gemacht hat. Eines der teuersten Spiele aller Zeiten. Das ist ja auch 35 Stunden lang, dieses Spiel. Das ist unglaublich, wie viel da drin steckt. Das komme ich immer noch nicht drüber hinweg. Das sind vier Spiele in einem. Wie viele Assets und Umgebungen. Das ist absolut absurd. Egal. Das war ja so eine komplette Ausrichtung der ganzen Studios, dass sie gesagt haben, okay, wenn wir irgendwie Sachen in den Westen drüber schieben können, weil der japanische Videospielmarkt ist tot. Das war ja damals das große Ding.
Ja, der Heimkonsolenmarkt hat
sich getankt. Dass damals geglaubt wurde, dass Japan einfach weg ist, was er mittlerweile sich als Trugschluss herausgestellt hat. Aber damals war das halt wirklich so der Gedanke. Und da ist dann so einfach, ich glaube, ein bisschen Devil May Cry so einfach unter die Räder geraten. Es war jetzt nicht der Grund, Devil May Cry funktioniert nicht mehr. Es hat nicht der Grund, es gibt keine Geschichte zum Erzählen, weil Devil May Cry 4 ja mit einem offenen, also hat ja keine abgeschlossene Geschichte. Zumindest nicht komplett, wenn man mal Nero beachtet. Sein Charakter ist ja einer, der also nicht so wirklich eingeführt wird und wo zentrale Fragen um den Charakter offen bleiben.
Aber theoretisch ist der zentrale Plot von Devil May Cry 4
der zentrale, aufgelöst. Genau. Also ich weiß aber noch, dass ich halt damals...
Man fragt sich halt am Ende immer noch, und wer ist Nero jetzt?
Ganz genau, das war so mein Ding. Also man weiß es schon, man weiß, woher er kommt und so, wenn man halt im Fandom drin ist. Aber so wirklich einfach mal ausgesprochen wird es halt nie. Ja. Und deswegen ist Devil May Cry 5 sehr gut. Aber da ist dann so ein bisschen dann DMC halt in dieser unternehmensweiten Neuausrichtung unter die Räder gekommen. Und unter die Räder mache ich mit großen Anführungszeichen, weil das ist ja wirklich ein Spiel und das ist ja wirklich eine Ausnahme unter den Spielen, die wir aufgezählt haben, das auch sehr gute Kritiken bekommen hat.
Genau, also wenn du dir nur die Reviews durchlesen würdest und nur so Meinungen hörst von so Leuten wie uns, dann würdest du meinen, hey, ist doch ein super Spiel, ist doch gut angekommen. Mhm. Aber es gibt halt eben diesen krassen Backlash und der hat halt viel mit Design zu tun, auch ein bisschen damit, dass halt das Kampfsystem in DMC als minderwertig betrachtet wird von Perspektive.
Also man muss objektiv sagen, es bietet deutlich weniger Möglichkeiten und es ist deutlich einfacher zu erlernen in seiner Komplexität als Devil May Cry 4. Und die Hardcore-Fans, ne, die dann halt wirklich ihre Dodge-Cancels haben und die Styles wechseln zwischen jedem Schlag, da muss man halt wirklich sagen, denen bietet DMC deutlich weniger.
Also leichter zu erlernen, würde ich gar nicht mal sagen, weil auch Devil May Cry 4 ist jetzt nicht schwer zugänglich. Hm. Aber die Höhe, wie weit du es treiben kannst. Skill-Ceiling, würde man es im Englischen nennen. Genau, die das Maximum an dessen, was du erlernen kannst mit diesem Kampfsystem, ist halt in Devil May Cry 4 höher als in DMC.
Das ist womöglich ich würde sagen, das ist das komplexeste Kampfsystem in einem Character-Action-Game ever.
Devil May Cry 4?
Devil May Cry 4. Und also du kannst dir Videos angucken von Combo-Videos und dann gibt's aber auch mal Videos, wo man dann die Hände dabei sieht und die halten diesen Controller gar nicht an, sondern die legen den auf den Tisch und machen dann so eine Krallenhaltung, weil du ja ganze Zeit mit dem D-Pad die Styles von Dante wechseln musst. Und dann spielen sie es halt wie, als ob du so einen Arcade-Stick in der Hand haben. Das ist für mich als Spieler, der jetzt schon sehr in diesem Genre drin ist, völlig absurd, was da gemacht wird und auch für mich nicht interessant, weswegen dann diese Kritik mir DMC als.
Wenn man das so spielen muss, klingt das aber für mich schon nicht mehr wie die Intention des Kampfsystems, aber naja. Aber es gibt ja auch so Sachen einfach nur zum Beispiel, dass Nero mit seinem Schwert diesen Ref hat, wie so ein Motorrad, genau, ein Ding, das quasi Gas geben kann mit seinem Schwert. Und das kannst du halt aufladen.
So dumm.
Und es gibt halt so eine Fähigkeit im Spiel, dass du auf einen Schlag, der ankommt, die Taste für diesen Ref drückst und sich das dann instant auflädt. Mhm. Und das kannst du halt skillen, dass es sich noch weiter auflädt. Und wenn du das halt in deine Kombos integrierst, hast du ständig dieses aufgeladene Ding, was extra Schaden macht. Und allein das schon zu timen, erfordert Übung, um das unterzubekommen. Und ich habe das jetzt so gespielt, dass ich das auch ab und zu unterkriege, aber halt nicht überall, wenn ich überhaupt mal dran denke, weil die ganze Zeit so viele Werkzeuge zur Verfügung stehen. Und das mag ich auch total in Devil May Cry 4. Was ich nur nie nachvollziehen konnte, ist dieser extreme Hass, dem der DMC entgegenschlägt, weil ich mag DMC auch super gern. Bei mir ist so das Ding, ich habe jetzt Devil May Cry 4 erneut durchgespielt. Ich finde, das ist ein wahnsinnig unterhaltsames Kampfsystem in einem echt nicht so guten Videospiel, weil du quasi, wenn du es einmal durchspielst, es zweimal durchspielst. Und eigentlich sogar noch ein bisschen mehr, weil gegen die Bossgegner kämpfst du ja teilweise dreimal.
Das Brettspiel ist so unfassbar.
Die vorletzte Mission ist quasi einfach nur so ein eingeschobenes Brettspiel ohne Relevanz, wo du halt mit einem Würfel auf erneut Gegner landen kannst und dann halt alle Bosse des Spiels nochmal machen musst und dann kommst du zum Endgegner.
Das dritte Mal im Grunde.
Genau, das dritte Mal, nachdem du mit Dante schon das gesamte Spiel rückwärts gelaufen bist, natürlich in leicht abgekürzter Form.
Und mit sehr coolen Cutscenes zwischendurch.
Die Cutscenes sowieso, also da, die sind über jeden Zweifel erhaben, würde ich sagen. Und da, finde ich, ist auch Devil May Cry 4 einfach besser und stylischer als DMC. Also ich würde da tatsächlich viele Zugeständnisse machen. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, nee, Devil May Cry 4 ist doch totaler Scheiß, so. Aber ich, für mich persönlich, als jemand, der diese Spiele nicht 5, 6, 7, 8, 9 Mal hintereinander spielt, vor allem nicht sowas wie Devil May Cry 4, was sowieso schon sich so viel wiederholt, ist DMC halt das bessere Spiel.
Das verstehe ich.
Und da ist mir total egal, dass ich in dem Kampfsystem sonst noch was erlernen kann, weil ich spiele zwar gern und ich spiele es auch gern mehrmals und habe jetzt auch gern noch in der Arena ein bisschen Zeit verbracht, auch mit zum Beispiel Virgil oder Trish oder so, weil deren Kampfsysteme auch super spaßig sind in der Special Edition von Devil May Cry 4. Aber mir ist dann doch eine kohärente Levels mit gutem Design lieber als das.
Das ist so ein bisschen das Äquivalent davon, ich kann es leider kein konkretes Beispiel nennen, weil ich mich mit dem Genre nicht gut genug auskenne, aber wenn es halt ein Beat'em'up, ein sehr hochkomplexes, nicht Beat'em'up, sondern ein Prügelspiel, so à la Tekken oder so. Ich weiß ja nicht, was ist ein sehr komplexes Prügelspiel? So ein
Tekken ist eigentlich schon.
Ist das sehr komplex?
Ja, weil du da sehr viele lange Kombos hast.
Genau, man stellt sich halt vor, es gibt halt ein Tekken und dann kommt halt ein Reboot von Tekken, wo ein westlicher Entwickler sagt, ja, das war ja auch, nee, der neue Charakter finden wir besser. Und die äußern sich nicht immer ganz positiv über das alte Tekken, was ja Ninja Theory sich ein bisschen auf die Kerbe schreiben muss. Die PR war richtig schlecht am Anfang, weil sie wirklich sehr aggressiv gegenüber dem alten Devil May Cry aufgetreten. Nicht sehr aggressiv, aber sie sind zumindest so ein bisschen, jetzt zeigen wir mal so, jetzt machen wir es mal richtig.
Wie, das ist mir zum Beispiel nicht so wirklich bewusst.
Ja, ja, das war nicht sehr gut. Es gibt auch so Screenshots von einem Character-Artist, also es war jetzt kein Lead-Level-Designer oder niemals in der Führungsposition, aber irgendein so Art-Designer von Ninja Theory hat, glaube ich, auch nachdem er aus der Firma ausgestiegen ist, eine Präsentation gehalten über die Entwicklung von DMC. Und da hat er immer so Bilder gezeigt von wegen DMC is not oder Devil May Cry is not und dann ein Bild gezeigt und dann Devil May Cry is und dann ein Bild gezeigt. Und da hat er dann zum Beispiel den Devil May Cry 4 Dante bei Devil May Cry is not in ein Bild von Brokeback Mountain reingeshoppt, weil die ja alle so ein bisschen Anime-Gay aussehen. Ich weiß es nicht, was da die Motivation hinter war. Und dann halt irgend so ein cooles Metal-Bild, wo dann der coole Dante ist bei This is Devil May Cry. Und das ist halt, damit tust du dir halt keinen Gefallen mit so einem Scheiß. Nee. Also ich weiß halt nicht, was soll. Erneut, das war jetzt nicht eine offizielle Präsentation, wo gesagt, das ist unser Ding, sondern es war von einem Art-Designer oder irgendeinem, der hat eine relativ niedrige Position, der das irgendwie dann begründen wollte. Aber ja, mit den Gags, die sie gemacht haben, wie sie auf die Kritik reagiert haben, das war nicht gut von, also das war zumindest nicht geschickt von Ninja Theory. Mhm. Da muss man sich halt vorstellen, dass die das machen und dann halt Tekken in ein Spiel verwandeln, wo das Kampfsystem sehr cool und flashy ist, aber deutlich simplifiziert und du als Ausgleich dafür irgendwie eine richtig tolle Geschichte bekommst mit coolen Leveln irgendwie, jetzt natürlich bei einem Capri-Spiel schwieriger vorzustellen, wo halt all die Sachen drumherum als Spiel besser wurden eigentlich, aber der Kern, wo die Hardcore Fanbase liegt, halt simplifiziert wurde. Weil ich würde dir zustimmen, als Spiel, wenn ich mir angucke, was Level-Design ist, vor allen Dingen Level-Design, was Platforming ist, da ist DMC ein deutlich besseres Spiel. Das Platforming in Devil May Cry 4 ist ein Desaster. Also wenn ich zurückdenke, das war früher noch schlimmer. Es gibt ja nicht viel Platforming, aber immer wenn man irgendwo langspringen muss mit diesem komischen hohen Sprung, der so schnell ist und die Kamera kommt nicht mit, das finde ich ganz furchtbar. Ich weiß nicht,
wie du's. Gibt's zum Glück tatsächlich nicht so oft im
Genau, Spiel. Gibt's nicht wirklich häufig, aber wenn es ist so, also das ist in DMC deutlich, deutlich besser. Ich finde auch die Geschichte mit seinen Charakteren ist nicht besser. Sie ist halt sehr anders, nimmt sich ein bisschen ernster. Und ich finde halt ziemlich cool, was sie da erzählen wollen, wie sie das erzählen wollen. Aber das Kampfsystem ist halt weniger komplex. Und das ist so ein bisschen alles, was halt das die Hardcore-Fanbase wissen wollte.
Ja, aber dann auch nicht so richtig, weil es ja auch so viel um Designentscheidungen geht. Und ich habe manchmal das Gefühl, dann gibt es halt so Leute, die DMC nicht mögen und das dann gleich auf fast alle Elemente des Spiels übertragen, wo dann selbst der Stil, der optische Scheiße ist, weil in Limbo zum Beispiel, wenn du ins Limbo gerätst in DMC, sich ja alles so ein bisschen verändert und das so diesen sehr orange-roten Tint hat. Und das ist halt eine stilistische Entscheidung und ich finde, DMC sieht super aus.
Ja,
und
das hat ein paar abwechslungsreich wie nichts anderes.
Absurd gute Stellen da drin.
Auf jeden Fall.
Und ich wünsche, das würde einfach so ein bisschen abflachen. Aber wie gesagt, das ist so dieser Hass, der da, weil es ist ja wirklich Hass.
Auf jeden Fall, ich habe halt.
Und bei mir, also es löst schon ab und zu die Trotzreaktion aus, dass ich mir dann denke, ja, und Devil May Cry 4 ist jetzt besser oder so. Und dann so dieses Verlangen habe, den Rest der Serie mal in Verhältnis zu setzen, weil ich finde. Also Devil May Cry 3 ist mein Lieblingsteil der Reihe. So. Also bei mir ist ja gar nicht so, dass DMC mein Lieblingsteil ist oder sowas. Ich mag dieses Spiel einfach nur sehr gern und finde das als Reimagining, ist ja nirgendwo in der Timeline des restlichen Dings platziert.
Ja.
Als Reimagining von einer anderen Perspektive finde ich das super interessant. Auch das Redesign von Dante, habe ich nichts dagegen. Und das, was da am Anfang passiert, wo er die weiße Perücke kriegt und sagt, not in a million years.
Nee, das ist cute.
Das ist halt so eine süße Anspielung. Das verstehen halt manche Leute auch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es so gemeint ist. Vielleicht ja doch. Aber
ja, genau, das ist ein bisschen die Sache. Im Kontext dieser anderen Kommentare bekommt es halt so einen anderen Einschlag.
Dass die das ernst meinen und so dachten, ja, als ob der jemals wieder weiße Haare hat. Ja. Oder weiße Haare sind scheiße. Vor allem, wenn es im gleichen Spiel einen Skin gibt, wo er einfach so aussieht wie Dante aus dem ersten Teil.
Ich kann aber auch verstehen, die Devil May Cry Fans, weil es ist natürlich wahnsinnig schön, eine Diskussion zu haben, weil es gibt halt, das habe ich halt, ich habe gerade in einem Resetera-Thread, wo es um den Ankündigungstrailer zu Devil May Cry 5 war, habe ich auch so einem anderen zugestimmt, der halt gesagt hat, wenn bei dem Spiel danach DMC 2, nach dem Trailer da DMC 2 gestanden hätte, dann wäre die Reaktion hier ganz anders, so nach dem Motto. Also ein bisschen anders geschrieben, aber das war so die Botschaft. Und da hab ich auf den Sack bekommen. Alter Falter! Ne? Also ich war halt sofort der salty DMC-Fan, der jetzt traurig ist, weil sein DMC nicht mehr gibt. Und das ist überhaupt gar nicht der Fall. Ich bin ja voll happy über Devil May Cry 5.
Das ist ein super Spiel. Also
und
super Trailer.
Was ich dann aber gemerkt habe in dieser Diskussion, es gibt halt einfach auch wahnsinnig viele Leute, die halt diese Hardcore-Fans von Devil May Cry sind und einfach unzufrieden damit waren, dass dieses Kampfsystem so simplifiziert wurde im Vergleich zu DMC. Und auch für die ist es halt fast unmöglich, ihre Kritik zu verlautbaren, ohne dass es zwei Posts später von den Leuten, die und sein Design war auch scheiße, vereinnahmt wird und von den DMC-Fans, die so darauf konditioniert sind, dass sie einfach nur ständig niedergeprügelt werden, dass sie auch die berechtigte Kritik nicht mehr so wirklich annehmen können. Also das ist so ein von allen Seiten so vergiftete Diskussion, dass
wie gesagt,
da einfach...
Das merke ich ja bei mir auch, weil dann ab und zu diese Trotzreaktion kommt. Das merkt man auch, wenn man sich unsere Time-to-3-Sachen von Devil May Cry anschaut.
Mhm.
Aber
das haben wir auch mal gespielt, DMC, ne? Und Devil May Cry.
Ja, genau, wir sind ja sogar mal die Reihe ein bisschen durchgegangen. Devil May Cry 3 sind wir da irgendwo gerade mittendrin mit unserem Safe Game.
Ja.
Weil was ich eigentlich einfach nur möchte mit den Spielen, ist einfach so eine Koexistenz, weil ich finde halt, das eine kann mit dem anderen auch noch. Und jetzt kam es halt so, dass Devil May Cry 5 von Izono weitergemacht wird. Und ich freue mich darauf drüber. Ich finde den Trailer super gut. Ich habe diesen scheiß Devil Trigger Song schon zigmal gehört.
So schlecht.
Unabhängig vom Trailer, weil ich den super cool finde. Und habe ja auch jetzt Spaß gehabt an Devil May Cry 4, auch wenn ich da wirklich sage, das ist halt, also da sind schon einige Sachen echt grenzwertig, auch abseits vom Leveldesign, zum Beispiel wie sie Lady redesigned haben.
Das zieht sich halt eigentlich durch die Serien, die Frauendarstellung.
Rumgejiggle.
Ja,
das Ding ist aber, sie war in Devil May Cry 3 noch nicht so.
Aber da gab es doch die andere, oder?
Na, Trish gab es da auch.
Ja. War Trish, da gab es auch eine, die genauso schlimm dargestellt
war. War das so? Muss Devil May Cry 3 nochmal spielen?
Ja, vielleicht irre ich mich auch, aber ich habe so in Erinnerung, dass die Spiele da alle
im ersten Teil
sich nicht mit Ruhm bekleckern.
Aber im dritten gab es die da auch? Eigentlich doch nicht.
Ist Lady die mit dem Raketenwerfer?
Ja.
Ach so, das ist Lady.
Ja, ja.
Aber wen gibt es in Devil
May Cry 3? Nee, Trish kann es eigentlich gar nicht geben im dritten Teil.
Aber im vierten Teil gibt es doch auch Trish.
Ja, aber der dritte ist ja ein Prequel, der spielt ja vor allen anderen.
Genau, genau, aber im 4 gibt es auch Twitch und Lady, ne?
Ja.
Genau,
okay. Aber halt, also, ist ja so lustig, ne, gibt ja eine Cutscene mittendrin in Devil May Cry 4, wo die dann vorkommen. Die spielen überhaupt keine Rolle in der Geschichte. Ja. Selbst Dante ist ja so ein bisschen, ja, er ist jetzt hier, aber dann haut er so ein bisschen mit drauf und dann ist er wieder weg.
Ich finde voll interessante Sache, dass die immer noch Nero als Hauptcharakter haben, der dich nicht mit gerechnet.
Ja, aber da würde ich halt auch sagen, so, ja, warum funktioniert Nero? Weil er quasi Dante ist aus Devil May Cry 3. Hm. Er ist genau das, er ist ein junger Dante nochmal, der jetzt
halt spielerisch werden ist.
Ne? Ja, spielerisch das total, das nicht, ja. ich beziehe es jetzt nur auf den Charakter. Ja, das heißt, so ein Typ, sehr von sich selbst überzeugt, macht seine lockeren Sprüche und halt die Sache mit Kyrie, die ihn dann ein bisschen abhebt, aber eher im Negativen.
Er schreit übrigens auch in jedem Fall einmal Kyrie, ne? Das haben wir gar nicht gehört. Wenn er in der Garage doch sitzt und den Arm ist, doch der einmal, no, Kyrie!
Ja, get back in there oder so.
Ja, genau, get back in, Kyrie!
Wo ich so kurz dachte, oh Gott, ist sie jetzt in seinem Arm drin?
Ich hoffe, naja, bessere Spiele sind damit auch schon gut gefahren,
lieber Tom. Das wäre so lustig. Aber da war halt so eine Person zu sehen in einem Umhang und ich glaube, das sollte sie halt gerade sein. Ja,
bevor
das
sie in den Arm ging.
Fände ich lustig. Aber ich finde auch die stilistische Richtung tatsächlich ganz witzig. Das Ding ist nur, wir reden ja eigentlich über Spiele, ne, die halt so umstritten sind und ich finde, DMC ist ein richtig gutes Spiel. Ich finde Devil May Cry 4 ist ein gutes Spiel mit einer großartigen Komponente.
Ja.
Sagen wir es so. Das ist so, DMC ist so auch so die ganze Zeit so auf einer Qualitätsebene, habe ich das Gefühl. Und Devil May Cry 4 hat so ein paar richtig große Probleme und dafür die eine Sache, die es so krass raushaut, ja, wo halt die Leute dann auch gar nicht mal zu Unrecht so begeistert von sind, weil das halt so, da können sich halt andere ein Beispiel dran nehmen. Und mir ist auch noch mal aufgefallen, als ich jetzt Devil May Cry 4 durchgespielt habe, wie sehr es mich an Bayonetta erinnert. Diese ganze Engelsoptik und so und die Stadt, durch der du am Anfang gehst, das ist ja einfach, könnten Bayonetta-Level sein.
Ich weiß noch, wie ich damals fand, wie gut das Spiel aussah, als das erschienen
sieht heute
ist.
Noch toll aus.
Boah, da war ich so begeistert von, wie toll dieses Spiel aussah. Ist das MT Framework auch schon gewesen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube,
frag mich nicht.
Wann kam denn Lost Planet raus?
2001 oder 2?
Lost Planet.
Ja, 1 oder 2.
Ach so, ich habe 2001 verstanden.
Nee, genau, weil ich auch erst 2000 überlegt habe. Nee, das weiß ich,
glaube ich nicht. Das war doch auch zu einem ähnlichen Zeitraum.
Das muss 2007 oder so gewesen sein.
Weil ich glaube, da haben die auch schon MT Framework genutzt, weil ich glaube, dann ist nämlich Devil May Cry 4 auch MT Framework. Naja. Dann
kann gut sein, ja.
Sind wir, glaube ich, für heute durch. Ich glaube, mein Fazit bei Devil May Cry und DMC wäre auch, Devil May Cry hat das 4 das beste Kampfsystem, Devil May Cry DMC ist das bessere Spiel. Ich stehe so zwischen den Stühlen, weil ich halt großer Fan des Genres bin, aber jetzt auch nicht so hardcore bin, dass ich halt so spiele
wie diese Leute. Naja, es ist halt lustig, die Achievements dann zu sehen bei Devil May Cry 4 Special Edition, wo halt unter 5% diese richtig krassen Sachen gemacht haben und so.
Eigentlich auch,
ja. Und die Masse der Spieler sind halt nicht die das alles so krass erlernen und so. Aber natürlich, wenn sich ein Spiel irgendwie 3 Millionen Mal verkauft und 5% das machen, dann sind das immer noch richtig viele Leute, die das gemacht haben und die dann entsprechend darüber quatschen in Foren und so und von diesem Kampfsystem schwärmen. Aber für mich persönlich macht es halt gar keinen so großen Unterschied, ob ich jetzt DMC spiele und das versuche, so gut zu meistern, wie es geht, in ein oder zwei Durchgängen oder Devil May Cry 4 Spiele, weil ich gar nicht dahin komme, an diese Ceiling zu stoßen. Aber ich kann es trotzdem wertschätzen. Und was ich jetzt bei der Special Edition eben nochmal gewertschätzt habe, ist, dass auch Virgil und Lady und Trish, also beziehungsweise Lady mag ich vom Kampfstil nicht so sehr, aber vor allem Virgil ist so schweinecool, mit dem zu spielen. Das sieht so gut aus.
So muss so schwierig
das
sein.
Das ist so eine coole Socke.
Ja.
Aber auch Nero finde ich, das war so lustig, von Nero überzugehen auf Dante und ich dachte mir die ganze Zeit, nein, ich will meinen Arm wieder, weil ich Leute nicht mehr ranholen konnte.
Ja.
Das war sehr lustig.
Ja.
Ja,
muss ich auch dringend nochmal spielen,
Devil May Cry 4. Das Ding ist nämlich, eigentlich sollte man auf die Devil May Cry-Reihe gucken und sich denken, Alter, wie gut das lief. Die haben ein so richtig schlechtes Spiel gemacht.
So richtig
und zwar direkt das zweite.
Ja.
Was witzigerweise chronologisch immer noch ganz hinten steht.
Ja, das letzte Spiel. Das
ist so weird.
Und was ja witzigerweise auch das erste Spiel von Itsuno war.
Von was?
Von Itsuno war.
Ja, okay, das wusste ich gar nicht. Ja. Das ist tatsächlich ganz lustig. Und ansonsten sind das richtig gute Spiele und alle unterscheiden sich auf irgendwie. Alle haben so ihre eigenen Sachen. Der erste noch diesen sehr krassen Resident Evil-Einschlag mit so Gruselatmosphäre, noch relativ ernst, aber eben schon die Coolness. Der dritte wird sehr albern, aber auch sehr Shakespearean in seinem Storytelling und so und erzählt dann die Story von Dante und seinem Bruder, die ja im ersten angeteasert wird. Dann kommt Teil 4 und hat plötzlich einen neuen Charakter und sieht so gut aus. Und ist eigentlich, glaube ich, so die konsequenteste Fortsetzung von denen. Und dann DMC bringt es halt nochmal in eine andere Richtung, remixt quasi die Elemente nochmal mit so einem anderen, mit einer anderen Ästhetik, die ich auch sehr mag. Deswegen so für mich als jemand, der die alle mag und Teil 2 einfach nicht gespielt hat und das wahrscheinlich auch besser so.
Ich habe es durchgespielt, ja, es hat sich nicht gelohnt.
Wobei den ersten Teil habe ich ja tatsächlich auch mal gespielt, da bin ich nicht mehr so reingekommen.
Ja, man merkt halt, ne, ist halt ein Drama Resident Evil, merkt man auch.
Ja, naja, aber ja, eigentlich so eine schöne Spielereihe, da braucht man doch nicht diesen Streit, Schandfleck in der Mitte. Gut, okay, da haben wir ein paar sehr interessante Spiele, glaube ich, besprochen. Und hier wäre noch Potenzial für mehr. Müsst ihr uns einfach mal sagen, ob ihr das nochmal wollt. Vielleicht wird dann so eine Reihe draus, wie wir auch schon mit unseren Spielen des Jahres-Dingern gemacht haben, wo demnächst auch mal wieder eins dran wäre eigentlich. Aber das soll es dann erstmal gewesen sein. Vielen, vielen, vielen Dank für euren Support. Bin gespannt, ob es auch den einen oder anderen gibt, der hier schreibt, was so seine Guilty Pleasures sind oder schlechte Spiele, die ihr trotzdem mögt. Und dann soll es das gewesen sein. Tschüss.
Küsschen. Oh.